Die folgenden Inhalte sind keine Anlageberatung. Kapitalanlagen bergen Risiken. Du entscheidest, in was du investierst. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Asset Class, deinem Podcast zu Wachstum und Werten. Ich bin Christian Wiröhl und heute senden wir live aus Berlin, denn es gibt viel zu besprechen nach dem, was in den letzten Tagen an den Märkten und im Rosengarten des Weißen Hauses passiert ist. Buy the dip oder Cash is King? Das ist nur eine der Fragen, über die wir heute Abend diskutieren wollen. Und solltest du die Folge erst im Nachgang hören, wir laden sie nämlich auf den Kanal hoch. Keine Sorge, es wird viel für dich dabei sein. Wir schauen zurück auf die Kursrutschphasen der Vergangenheit. Wir analysieren die Zollpolitik und wir wollen natürlich ganz konkret darauf eingehen, was können wir als Anleger und Anlegerin in dieser Situation denn tatsächlich tun? Und selbstredend werden auch eure Fragen hier eine ganz wichtige Rolle spielen. Und selbstredend rede ich auch nicht mit mir alleine, sondern ich habe mir zwei tolle Gäste eingeladen für den heutigen Abend. Da ist zum einen Noah Leidinger. Er ist an der Börse, seit er 13 ist, ist immer noch einer der jungen Wilden im Finanzmarkt. Er ist euch allen bekannt als Host des Ohne Aktien wird schwer OAWS Podcasts. Also er ist derjenige, der euch früh am Morgen mit Börsenanalysen versorgt, egal ob als Podcast oder als Newsletter. Und ebenfalls mit dabei, und da freue ich mich ganz besonders, Helmut Johnen, besser bekannt als Waikiki 5800, eine Institution auf Instagram. Ich glaube, nach mir, also ich bin der zweitälteste Finanzfluencer oder wie man die auch nennt. Helmut ist derjenige mit der meisten Erfahrung, über 40 Jahre an der Börse und diese Erfahrung aus vielen Krisen, Crashs und Katastrophen, die er nicht nur erlebt, sondern auch sehr gut genutzt hat, die wird er heute Abend mit uns teilen. Vorab der Hinweis, alles das, was wir hier besprechen, ist natürlich keine Anlageberatung und keine Empfehlung. Kapitalanlagen bergen Risiken und immer dran denken, es ist dein Geld, du entscheidest, wie du es investierst und dafür machst du dir am besten sinnvoll Gedanken. Wir können dir heute Abend nur ein paar Impulse liefern. Was haben wir heute Abend insgesamt vor? Kurzer Blick auf die Agenda. Wir wollen starten mit einem ganz knappen Recap der letzten 5 Tage, also seit dem sogenannten Liberation Day, den die Financial Times den Ruination Day genannt hat. Wie haben wir das erlebt, was an der Wirtschaft und in der Börse passiert ist? Dann machen wir eine Einordnung rund um Zölle und Handelskrieg, eher ein bisschen volkswirtschaftlich, aber natürlich auch mit Blick auf die Unternehmen, gerne auch auf konkrete Unternehmen. Was heißt das für Lieferketten? Was heißt das für Geschäftsmodelle? Was heißt das vielleicht auch für Gewinnschätzungen? Anschließend wollen wir mal auf die Crashs der Vergangenheit schauen. Wir Menschen, wir ziehen ja doch immer irgendwie Parallelen. Wir versuchen uns Muster aus der Vergangenheit zu nehmen, um in der aktuellen Situation Orientierung zu finden. Wo geht das nicht, gilt der Satz, this time is different, der ja nach John Templeton der gefährlichste Satz der Sprache ist. Dieses Mal auch wieder oder ist es diesmal wirklich anders als bei anderen Katastrophen? Tja, und dann am Ende gehen wir auf die konkreten Fragen ein. Buy the dip oder Cash is King, sprich, was können wir im Portfolio tun? Und spätestens da spielen natürlich auch eure Fragen, die ihr live ins Tool schreiben könnt, wieder eine ganz entscheidende Rolle. Ich werde die meisten Fragen wahrscheinlich erst gebündelt am Ende mit reinnehmen, aber manchmal passt es auch schon währenddessen. Deshalb, wenn ihr Fragen, wenn ihr Anregungen, wenn ihr Diskussionsbeiträge habt, dann am besten raus damit und dann können wir sie einblenden. So, der Worte sind genug gewechselt, zumindest in der Vorrede. Wir können mal loslegen und wir fangen mal an mit Noah. Noah, du bist geboren in dem Jahr, in dem der DAX 40% verloren hat. Jetzt könnten wir eigentlich gleich so eine Frage stellen. Wie alt ist Noah? Ja, dann gucken alle mal auf die Charts. Also Noah ist geboren 2002. Helmut und ich waren da schon an der Börse. Du hast aber auch früh mit Aktien angefangen. Nicht ganz so früh wie Warren Buffett. Der ist mit 11 an den Aktienmarkt gekommen. Du erst im hohen Alter von 13, dann aber so richtig. Ich habe dich schon kennenlernen dürfen, da warst du noch Schüler und hast deine ersten Aktienanalysen in der Facebook-Gruppe geteilt. Und ja, heute bist du der Host von einem der wichtigsten Börsenpodcasts in Deutschland. OAWS ohne Aktien wird schwer. Ihr kommt jeden Morgen um 6 Uhr auf die Podcast-Plattform und in die Inbox als Newsletter. Jetzt erzähl mal, wie waren die letzten 5 Tage für dich, außer wahrscheinlich noch weniger Schlaf, als du eh hast?
Ja, so ist es tatsächlich. Also der Job ist durch Trump eh schon seit seinem Amtsantritt deutlich anstrengender geworden auf jeden Fall, weil er auch gerne nachts arbeitet und dann nachts irgendwelche Ankündigungen macht. Und so saß ich auch Mittwochnacht da, habe mir den Stream angeguckt von seiner Rede, die auch schon sehr zynisch anfing und sehr dramatisch anfing. Und dann hat er irgendwann dieses Schild rausgeholt, wo diese Zölle drauf standen. Und dann sah man plötzlich, okay, 56% Zoll China, über 30% Europa. Und dann wusste man, das ist deutlich mehr, als jeder erwartet hat. Es betrifft wirklich alle Länder. Es betrifft erstmal auch alle Produkte. Das wurde nachher noch so ein bisschen eingefangen. Aber er hat erstmal gesagt, okay, es will ich auf alles. Und parallel habe ich dann auch schon geguckt, okay, wie ist die Börsenreaktion? Weil das wollen wir den Hörern auch immer mitgeben. Und dann hat man schon gesehen, beim S&P 500 waren irgendwie zu dem Zeitpunkt von der Rede von 500 Titeln 498 im Minus, teilweise deutlich im Minus. Und dann gab es eigentlich über die letzten Tage so eine ganz spannende Entwicklung. So am ersten Tag danach hat es vor allem die Firmen hart getroffen, die wirklich von Zöllen an sich betroffen sind. Also Nike, Lululemon, Adidas, die von den Vietnam-Zöllen betroffen sind. Ein Apple, das stark von den China-Zöllen betroffen ist. Gleichzeitig haben aber auch zum Beispiel andere Aktien profitiert. Wir haben da so ein Market Access oder ein Tradeweb erwähnt, die Handel machen. Und die profitieren natürlich davon, wenn die Börse volatil ist, wenn viel gehandelt wird. Und dann aber am Freitag und auch am Montag hat man gemerkt, jetzt realisiert die Börse, wenn das wirklich passiert, was Trump da umsetzt, wenn wirklich Zölle in der Höhe kommen und die Weltwirtschaftsordnung neu eingeordnet wird und die Weltwirtschaft im Grunde auf den Kopf gestellt wird, dann wird das alle Firmen treffen. Dann werden wir in eine breite Rezession schlittern. Und dann hat man gesehen, dass die breiten Märkte fallen und auch die Aktien, die davor vielleicht noch sich ganz gut gehalten haben, dann deutlich verloren. Und damit haben wir uns dann auch jeden Tag beschäftigt. Und dann ging es immer noch vor allem darum, das auch so ein bisschen historisch einzuordnen, was wir heute auch machen werden. Weil das natürlich bei uns im Podcast hören auch viele dazu, die schon lange dabei sind, aber auch viele, die noch nicht so lange dabei sind. Und die denken natürlich in so einer Phase, okay, ist das jetzt, ist einfach Börse vorbei? Und ich glaube, das ist dann immer ganz wichtig, das einzuordnen.
Und wie war das für dich vom Stresslevel so? War das schlimmer als sonst, weil jetzt nicht nur die Arbeit war, sondern du siehst auch noch, jedes Mal, wenn du die App aufmachst, ist es weniger geworden? Oder machst du dich da, auch wenn du ja wirklich allein schon beruflich sehr eng an den Märkten bist, unabhängig von?
Ich habe da zum Glück irgendwie nicht so einen emotionalen Bezug dazu. Es könnte vielleicht auch am Alter liegen. Man sagt ja immer so, dass sich Glaubenssätze so auch in dem Teenageralter festigen, also 13, 14, 15. Und in der Zeit habe ich einfach sehr viel Warren Buffett geguckt. Und vielleicht haben sich da dann meine Glaubenssätze so eingenordet, dass ich irgendwie sehr entspannt bleibe. Das heißt, so emotional oder so bin ich da eigentlich gar nicht. Liegt sicher auch wiederum am Alter und dass ich jetzt nicht denke, okay, meine Rente schmilzt da jetzt sofort weg, sondern dann wirklich langfristig schauen kann und langfristig denken kann. Das ist, glaube ich, der Vorteil. Ich glaube, wenn das auch noch dazukommen würde, dann wäre der Job schon sehr stressig.
So, und das ist ja das Coole, dass wir hier Börsenleidenschaft auf 2 Generationen verteilt haben. Und du hast jetzt über Rente gesprochen. Was macht das mit einem, wenn da die Aktien fallen? Und ja, da können wir den fragen, der tatsächlich schon in Rente ist. Ja, in Berlin sagt man, glaube ich, ich bin auf Rente. Helmut ist Pensionär. In Österreich sagt man Pensionist, Privatier. Ja. Du lebst von deinen Dividenden und dein Hauptthema, womit du dich am Tag beschäftigst, außer auf Instagram deine Erfahrungen zu teilen, ist eben die Strukturierung deines Vermögens. Insofern gleich an dich die Frage, Helmut, wie hast du die letzten 5 Tage erlebt und bist du, so wie Noah das vermutet hat, emotional da stärker gepackt?
Gut, ich habe die letzten 5 Tage eigentlich ganz normal gelebt, weil, wie gesagt, ich lebe ja auch von Dividenden. Da hat sich ja bisher noch gar nichts geändert. Die fließen, die sind nicht so volatil. Da muss man jetzt halt wirklich mal sehen, im Nachgang, wie Noah das gerade schon sagte, fallen wir da in eine Rezession. Da muss man natürlich eventuell dann mal in 12 Monaten damit rechnen, dass das ein oder andere Unternehmen vielleicht etwas weniger zahlt. Nein, aber die Tage waren bei mir sehr, sehr entspannt. Einmal, weil ich dieses ganze Thema ja schon habe irgendwie wie so ein Tsunami kommen sehen. Also ich habe ja über diese Zölle eigentlich schon im Januar, weil Trump war ja gewählt worden im November und er hat ja eigentlich seine Pläne dann ja auch im Januar schon publik gemacht. Und eins weiß man ja bei ihm, dass er auch dann jemand ist, der eben darüber nicht nur spricht, das dann also auch schon dann macht. Was mich natürlich genau wie Noah auch überrascht hat, war natürlich diese Heftigkeit, was dann da eben präsentiert wurde im Weißen Haus. Aber ansonsten, sage ich mal, habe ich die Tage eben sehr ruhig verbracht und vielleicht eine schöne Anekdote von Freitag. Da hatten wir hier in Bonn mit gut 20, 22 Anlegern eben unseren Bonner Stammtisch, der mehrfach im Jahr zum Abendessen zusammenkommt. So, Freitag war ja dieser Tag mit über 2.200 Punkten minus im Dow Jones. Als wir uns abends, sage ich mal so, um 6 Uhr zum Essen trafen, da hatten wir schon so knapp 1.000 Punkte weg. Dann haben wir den Abend komplett genossen und dann haben wir mal so um 22 Uhr, kurz vor 22 Uhr, haben wir dann mal so unsere Apps aufgemacht und haben dann einfach nur gesagt, ach guck mal, jetzt haben wir eben Börsenschluss und der Dow Jones ist minus 2.200 Punkte. Also ich sag mal ganz ehrlich, wir haben im Prinzip an dem Abend viel über die Börse diskutiert, aber es war ein komplett entspannter Abend. Also nicht nur ich war entspannt, also eigentlich alle 20, 22 Teilnehmer. Und das zeigt eben, ich sage mal, es gibt Anleger, die eben das jetzt schon ein bisschen besser einordnen können. Aber ich glaube, wichtig ist, dass wir heute auch vielleicht die mal vielleicht irgendwie ansprechen können, die vielleicht jetzt nicht ganz so ruhig sind, die das jetzt vielleicht auch das erste Mal in ihrem Leben erleben und natürlich für die da jetzt irgendwie so eine Art Zäsur ins Haus steht. Also bei mir war es eben wirklich ganz normal. Es ist jetzt meine 8. Krise. Also ich sage mal, Börsenkrisen definiere ich immer so. Also wenn es mindestens 25% nach unten gegangen ist. Und das ist jetzt meine 8. Wobei es ist ja noch nicht ganz die 8., weil die 25% fehlen ja noch. Wir sind jetzt bei knapp über 20% im S&P. Ich glaube, der Nasdaq, der hat die 25% schon. Aber wie gesagt, ich war die letzten Tage sehr, sehr, sehr entspannt. Und muss sagen, also 2008 war ja eben noch mal eine ganz andere Dimension.
Ja, du hast es gerade erwähnt, Helmut. Das ist deine 15. Krise und so ein bisschen eine Einordnung. Wo stehen wir überhaupt nach diesem Kursrutsch der letzten Tage, der sich ja, zumindest wenn man Medien verfolgt, immer so ein bisschen anfühlt wie das Ende der Welt, weswegen dazu auch so eine gewisse Distanz sehr, sehr hilfreich ist und manchmal auch ein gewisses Detox. Wo stehen wir eigentlich? Wie kann man das Ganze einordnen? Und deswegen für diejenigen, die per Video dabei sind, egal ob live oder im Nachgang, ist das ein klarer Vorteil, dass wir nämlich hier ein paar Grafiken vorbereitet haben. Wir schauen am Anfang auf den MSCI World Net Total Return in D-Mark beziehungsweise dann Euro seit 1972. Und ja, das ist ja so für die meisten die Basis des Vermögens, MSCI World, der Sparplan-Klassiker, der Sparplan-Liebling. Und wenn wir da einfach mal so insgesamt über diese mehr als 50 Jahre inzwischen schauen, dann ist das eine Linie, die nach oben geht, die ab und zu mal von Zacken unterbrochen wird. So dramatisch sieht das nicht aus. Ja, die Finanzkrise und auch die Dotcom-Bubble erkennt man. Man weiß auch, okay, in den 70er Jahren, da hat es auch schon mal kräftig gerappelt. Aber das, was wir jetzt erleben, tja, das ist im langfristigen, vor allem im logarithmischen Chart, einfach nur eine von unzählig vielen Zacken, von denen wir sehr, sehr viele gesehen haben auf diesem Weg nach oben. Aber ne, so ein logarithmischer Chart, der immer dafür sorgt, dass die Abstände zwischen den einzelnen Beschriftungen auf der Y-Achse gleich einer Verdopplung entsprechen, der also die Verhältnisse auch wirklich zeigt, der beruhigt sehr stark und der glättet vieles und gerade natürlich auch über 50 Jahre. Nicht jeder hat so viel Zeit, deswegen wollen wir schon mal ein bisschen konkreter auch drauf gucken, alleine was so seit den letzten 5 Jahren passiert ist. Viele von euch sind eben erst in der Corona-Krise in den Aktienmarkt gestartet. Das war insbesondere, wenn man dann so im Mai schon dabei war, ein richtig guter Startzeitpunkt. Aber auch wenn wir jetzt den Corona-Crash dazu nehmen, sehen wir eine sehr deutliche Aufwärtsperformance per Saldo. Aber die war eben, wie Börse nun mal ist, nicht linear. Wir haben den Corona-Crash gesehen. Wir haben dann ein äußerst mühsames Jahr 2022 gesehen mit dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine und für die Börsen mindestens genauso relevant der Zinsschock. Plötzlich gab es wieder Zinsen. Wir mussten alle neu rechnen. Und dann jetzt eben der Trump oder Liberation Day Kursrutsch. Ob man ihn jetzt Crash nennt oder nicht, das ist alles eine Definition. Aber auch hier so wirklich ein Gefühl für die Rückgänge hat man nicht. Deswegen empfehle ich immer, ja, und das ist wirklich eine Empfehlung, schaut nicht nur auf Performance-Charts, sondern schaut auch auf Risiko-Charts. Und dafür gibt es den sogenannten Unterwasser-Chart. Der sieht immer ein bisschen merkwürdig aus, weil wir wollen ja eigentlich immer Charts haben, die to the moon gehen. Das macht der Unterwasser-Chart eben nicht. Die beste Möglichkeit beim Unterwasser-Chart ist eben die Null. Und auf Null ist er immer dann, wenn wir gerade auf einem Allzeithoch sind. Der Unterwasserchart entsteht dadurch, dass man den aktuellen Kurs durch das vorangegangene Allzeithoch teilt. Man kann also sich sehr schnell erschließen, wie lang die Rücksetzer waren und wie tief sie auch gegangen sind. Und da, Helmut, kann man das nachvollziehen, was du jetzt gesagt hast. Du bist an der Börse gestartet, wann? 1982. Da waren gerade die mühseligen Stagflationsjahre der 70er hinter uns. Und dann 82, ja, das war die Zeit von Ronald Reagan, als Amerika a shining city upon a hill war, um die Worte aus seiner Abschiedsrede zu nehmen, aus diesem Gedicht des Predigers John Winthrop. Das war eine großartige Zeit an der Börse. Man sieht auch, dass damals der Unterwasserchart so ja ziemlich an der Null geklebt hat, aber es gab dann auch in der Folgezeit, auch in den 90ern, Einbrüche. Da rutschte es dann auch mal 20, 30 und mehr Prozent runter. Dann sowas wie 1998, da sahen wir dann auch mal in kürzester Zeit 30% minus. Das war die Russland-Krise, in deren Folge dann ein Hedgefonds, der übrigens von Nobelpreisträgern gegründet worden war, Long-Term Capital Management, die Grätsche gemacht hat und fast das Finanzsystem hat kollabieren lassen. Dann, ja klar, die Finanzkrise und direkt danach nach einer kurzen, die New Economy-Krise und direkt danach nach einer kurzen Erholung gleich die Finanzkrise. Und seit die hinter uns liegt, haben wir Börse eigentlich in der Rückschau immer so wahrgenommen als ja einen Aufwärtstrend permanent. Aber auch seit 2008 gab es immer wieder mal Rücksetzer von 20%. Es gab 2011 die Euro-Krise, es gab etwas 2018, wo kaum jemand noch dran denkt, zum Jahresende ging es auch mal deutlich runter. Wir hatten den Corona-Crash, tja, und jetzt sind wir wieder bei -20% unterm Hoch. Wie gesagt, MSCI World Net Total Return in Euro, die Basis deines Sparplans. Und das gilt gemeinhin als Bärenmarkt. Das nur noch mal zur Verdeutlichung dessen, was Helmut eben gesagt hat, wo denn diese einzelnen Krisen, diese einzelnen Crashs, deren Genese wir später nochmal erörtern werden, stattgefunden haben. So, jetzt seid ihr aber wieder dran. Noah, du hast eben schon so eine Einordnung gegeben zu dem, was da von Trump im Rosengarten an dieser Tafel erklärt wurde. Das Ganze mutet ja reichlich willkürlich an, ne? Also er hat das Ganze ja nicht nur Zölle genannt, die den USA auferlegt werden, sondern Zölle inklusive Währungsmanipulationen und non-monetärer Handelshemmnisse, was reichlich abstrakt ist, aber ausgerechnet haben sie das Ganze dann, indem sie das Handelsbilanzdefizit mit dem jeweiligen Land durch die Importe aus diesem Land geteilt haben. Und da kommt dann die Basis raus für die Zölle. Wie wirkt das insgesamt auf dich und glaubst du, dass diese Zölle Bestand haben werden?
Also wie wirkt das auf mich? Ich glaube, es wirkt so ein bisschen, als hätten seine Berater die Aufgabe gekriegt, okay, ihr müsst jetzt für jedes Land Zölle ermitteln und sie hatten wirklich nicht mehr viel Zeit. Und dann war das so die Idee, die sie hatten. Ich glaube, die ehrlichere Antwort ist, dass Trump schon immer das Handelsdefizit auch ein Dorn im Auge war und es deshalb für ihn naheliegend war, das irgendwie heranzuziehen. Ganz spannend war auch noch, ich habe danach direkt auch noch abends auf der Website vom Weißen Haus geguckt, weil da war so eine Formel, wie sie das berechnet haben. Und die mutete erstmal ein bisschen komplexer an, weil da waren auch im Grunde die Formel, die du gesagt hast, und da waren noch so zwei griechische Buchstaben drin. Und dafür standen Zahlen von 0,25 und 4. Das heißt, die haben sich auf 1 weggenettet. Das heißt, die waren einfach nur da, um die Formel komplexer zu machen.
Aber im Grunde also so genau, also eine pseudowissenschaftliche Verbrämung einer rein ideologisch willkürlichen Maßnahme.
Absolut, genau. Ich glaube jetzt, sozusagen werden die Zölle bestehen bleiben, ist natürlich immer schwer abzusehen. Ich glaube, was man jetzt schon gesehen hat, was vielleicht viele nicht vermutet haben, ist, dass man es ihm einfach zutrauen kann und dass er auch bereit ist, sozusagen Schmerz auszuhalten an der Börse, beziehungsweise ihm die Börse auch gerade eher egal ist. Er hat ja auch am Wochenende gesagt, die Wirtschaft muss jetzt mal seine Medizin aushalten. Und deshalb kann man ihm schon zutrauen, dass er das auch noch länger bestehen lässt, ob jetzt in dem Ausmaß, selbst wenn er das, was er jetzt hat, halbiert und das jetzt seine Deals sind, die gerade diskutiert werden, dann wäre das immer noch für die Weltwirtschaft enorm tragisch, würde viele Firmen hart treffen. Und ich glaube, ich würde auch gar nicht jetzt, wenn ich Anleger bin, versuchen, irgendwelche Prognosen zu machen. Das ist generell bei solchen Themen eigentlich immer unmöglich. Das schaffen auch die Profis nicht, weil niemand weiß, was passieren wird, sondern einfach die verschiedenen Szenarien abwägen, gucken, okay, was ist der Durchschnittscase, was ist vielleicht der Worst-Case, der passieren kann und dann auf der Basis die Anlageentscheidungen treffen, aber nicht jetzt versuchen, abzutimen, wann Trump jetzt was macht oder da spieltheoretische Modelle aufzustellen. Ich glaube, damit verliert man im Schnitt eher Geld.
Ja, da kommen wir ja auch gleich dann nochmal zu, was das fürs Portfolio heißt. Jetzt erstmal ein bisschen Aktualität. Das war ja, wir treffen uns ja heute am Dienstag für diejenigen, die es im Nachgang hören oder sehen. Eigentlich bislang ein recht positiver Börsentag, bis dann es zwischen den USA und China, beziehungsweise zwischen Trump und China mal wieder eskaliert ist. Denn Trump hat dann eben nochmal 50% Sonderzoll für China in den Raum gestellt. Und damit wären wir dann insgesamt bei 104% Zoll für China, worauf hier auch nochmal unser Community-Mitglied ATHGX, wie ich das aussprechen soll, weiß ich gar nicht, Hinweis. Danke auf jeden Fall für diesen Hinweis. Helmut, das mutet so ein bisschen an wie bei Praktika damals. 20% auf alles, nur dass die Summen viel höher sind. Praktika ist damals allerdings pleite gegangen daran.
Ja, aber ich möchte da auch wieder bei Noah mal anschließen. Ich glaube, jetzt zu versuchen zu spekulieren, wie sich das jetzt entwickelt. Ich glaube, Konsens ist bei allen Marktteilnehmern, je länger diese jetzt beschlossenen Zölle und Gegenzölle so im Raum bleiben, desto schädlicher wird es für die darunter liegende Weltwirtschaft werden und desto wahrscheinlicher wird eben eine Rezession in Amerika oder auch eine globale Rezession. So, jetzt gibt es natürlich auch in Amerika Versuche, diese Zölle wegzukriegen. Also es ist ja tatsächlich so, dass Trump sich jetzt bei diesen Zöllen ja auf irgendeinen Notstands-Act berufen hat, dass Amerika in einer Notlage sei. Ja, ich meine, ich würde es mal so sagen, vielleicht kommt Amerika jetzt in eine Notlage dadurch. Aber ich sag mal, letzte Woche war Amerika noch nicht in einer Notlage und anscheinend gibt es jetzt auch schon Kongressabgeordnete, auch von der republikanischen Seite, die zusammen mit Demokraten das also per Gericht irgendwie zu Fall bringen können. Es kann natürlich die Wirtschaft Sturm laufen in Amerika und sagen, also so funktioniert das nicht. Also man kann da wirklich nur drüber spekulieren und ich sag mal, je länger sie bleiben, desto schlimmer und fataler ist es eben für die Wirtschaft und zwar nicht nur für die US-Wirtschaft, sondern global, weil ich glaube, Zölle kennen keinen Gewinner, Zölle kennen nur Verlierer und man kann sich nachher am Ende dann drüber streiten, wer ist der größte Verlierer.
Ja, und das zu antizipieren ist natürlich dann auch sehr, sehr schwierig. Und den Fehler, das in einer so frühen Phase zu versuchen, sollten wir nicht machen. Man kann spekulieren, dann muss es klar sein, es ist Spekulation, aber daraus einen Investment Case zu machen, wird natürlich sehr, sehr schwierig. Jetzt gibt es ja auch immer wieder so in deutschen Medien das Gerücht, naja, also die Amerikaner werden sich dagegen auflehnen. Am Wochenende hieß es dann, Tausende demonstrieren in Amerika gegen Donald Trump. Also ich muss sagen, wenn Tausende demonstrieren, dann mag das vielleicht im Vatikan oder in Andorra eine relevante Größe sein, aber ob da Tausende in Amerika demonstrieren, das macht ja nicht wirklich viel. Und wir sollten ja auch nicht vergessen, dass Trump ja aus Sicht seiner Wähler zumindest bei einigen Punkten bisher geliefert hat seit der Inauguration. Ja, beispielsweise hat er ja in Davos beim Weltwirtschaftsgipfel hat er gesagt, Energie muss billiger werden. Ja, das hat er geschafft. Ne? Ölpreis bei der Inauguration war $75, jetzt sind wir bei $61 West Texas Intermediate. Er hat gesagt, die Zinsen müssen runter. Na, zumindest am Markt sind sie schon runtergegangen. Die 10-jährigen Staatsanleihen von 4,60 auf 4,20 in der Rendite. Die Zweijährigen sind noch ein Stückchen weiter runtergekommen. Das verbilligt dann auch wieder die Refinanzierung der fälligen Anleihen. Da ist ja auch in Amerika viel kurzfristig finanziert worden. Wir sehen, er wollte den Dollar schwächen. Auch das hat er geschafft. -5% und dazu die Eier. Ne? Also wie Oliver Kahn mal sagte, Eier, wir brauchen Eier. Das war auch in Amerika das Thema durch die Hühnergrippe. Als Trump ins Amt kam, waren es $5,90 für ein Dutzend. Jetzt sind es $3,50 und das hat jetzt nicht unbedingt was mit Trump zu tun. Aber auch das kann er sich an die Brust heften. Das heißt, ja, der Preis dafür war halt der American Exceptionalism. Der Preis dafür war das Vertrauen der internationalen Investoren und Finanzmärkte, was definitiv angeknackst ist, mindestens jetzt. Und der Preis war eben, dass die Altersvorsorge der Amerikaner geschmolzen ist, zumindest nominell. Aber bis die Wähler das dann wirklich sehen, bis seine Anhänger da anfangen zu murren, da muss wohl noch eine ganze Menge passieren. Da muss es bei der Arbeitslosigkeit ein deutliches Plus geben oder eben bei den Preisen für den täglichen Bedarf. Und vielleicht, Noah, können wir da noch mal ein bisschen Einordnung machen anhand von so ein paar Beispielen, was das wirklich im täglichen Leben bedeutet, wenn solche Zölle implementiert haben. Vielleicht bei einem Thema, was dir ja auch sehr am Herzen liegt, nämlich Sportartikel. Was passiert dann wirklich mit Turnschuhen, die in Amerika von Nike angeboten werden?
Kommt jetzt natürlich darauf an, welchen Deals mit Vietnam gibt, aber zum Beispiel Turnschuhe von Nike werden zu 50% in Vietnam hergestellt. Da gibt es irgendwie einen Zoll, glaube ich, jetzt der letzte Stand, um die 50% Zoll soll es da geben. Da ist natürlich die Frage, okay, werden die Produkte wirklich 50% teurer? Wird das aufgeteilt zwischen Preiserhöhung und die Firma macht einfach weniger Gewinne? Oder was ja Trumps Ziel ist und auch das Ziel in diesem Rust Belt, wo ja zum Beispiel auch J.D. Vance herkommt, wo früher die ganze industrielle Stärke der USA war und das ist ein Teil der USA, die in den letzten Jahren immer gelitten hat und für die Trump auch teilweise seine Politik macht, kommen jetzt wirklich die Nike-Fabriken zurück in die USA. Ich glaube, den Case kann man sich am schwersten vorstellen. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die Frage, was bewirken jetzt diese Zölle wirklich für Trump? Weil am Ende sorgt er gerade für so viel Unsicherheit. Und wenn du jetzt als Firma deine Produktionsstätten in ein Land verlegst, dann brauchst du eigentlich Vertrauen für die nächsten 15 Jahre, dass du dort erstmal investierst, dass du dort die Mitarbeiter findest. Und dieses Vertrauen hat Trump ja eher zerstört. Und deshalb wird es, glaube ich, auch schwierig, wirklich dann ernsthafte Investitionen von Firmen zu kriegen, damit die dort ihre Produktion hin verlagern, selbst wenn es Zölle gibt. Aber Nike eben ein Beispiel, wo sich irgendwo aufteilen wird zwischen Inflation oder Gewinnrückgängen. Apple genau dasselbe. Bei Apple ist vielleicht sogar noch ein stärkerer Effekt, weil sie einerseits vor allem in China produzieren, womit Trump ja das größte Problem hat. Ich glaube, mit Vietnam lässt er sich schneller auf einen Deal ein als mit China. Und andererseits hat Apple selber noch ein großes Geschäft in China. Das heißt, sie leiden da auch von den gegenseitigen Zöllen, die jetzt China verhängt. Und da gibt es durch die Bank ganz viele Firmen, denen es so geht. Ich glaube, man darf aber nicht nur so direkt drauf schauen. Man muss zum Beispiel auch so eine Firma wie Meta profitiert sehr stark von Werbeausgaben. Wenn es natürlich der Wirtschaft schlechter geht, wenn Firmen weniger Gewinn machen, weil sie Zölle zahlen müssen, können sie auch weniger in Werbung investieren. Das trifft ein Meta genauso, das trifft ein Alphabet genauso. Und irgendwann, wenn Firmen auch weniger verbrauchen weniger investieren, brauchen sie weniger Rechenleistung. Und dann trifft das auch in Microsoft mit seiner Cloud-Sparte. Das heißt, ich glaube, das ist schon ein Effekt, der sich durch die Bank durchzieht. Bei so einem Case wie Nike oder Apple ist jetzt am einfachsten sichtbar. Aber tendenziell trifft das schon alle Firmen und trifft vor allem sicher auch die großen Tech-Konzerne. Die hängen eben an Werbung, an Commerce oder an Rechenleistung.
Und bei den großen Tech-Konzernen wollen wir ja nicht vergessen, dass zumindest einige EU-Vertreter und einige Politiker auch erwägen, als Gegenmaßnahme eine Sondersteuer, eine Sondergebühr für die Plattformfirmen einzuführen. Und das wäre natürlich auch nochmal ein schwerer Schlag. Danke für diese Einordnung. Im Tech-Bereich und bei den zyklischen Konsumgütern, Helmut, spiegelbildlich dazu bist du in zwei anderen Branchen sehr, sehr stark vertreten mit deinem Depot, nämlich Finanzen und Basiskonsum, also Essen und Trinken, all das, was wir täglich brauchen, Körperpflege, was jetzt nicht eben zyklisch ist. Kannst du auch da mal eine Einordnung machen, jetzt nicht, was speziell die Börse, die Aktienkurse angeht, sondern was die Geschäftsmodelle angeht, was die realwirtschaftliche Entwicklung der Unternehmen angeht, wie sich das so niederschlagen könnte?
Also man sieht es ja schon, nicht nur die Tech-Aktien haben ja sehr stark korrigiert in den letzten Tagen, sondern auch die Bankaktien, also sowohl in Europa als auch in Amerika. Und da kommt natürlich zum Ausdruck eben eine Angst vor einer Rezession. Das heißt also Wertberichtigungen wieder in den Kreditbüchern plus natürlich dann die Aussicht, die für die Banken ja negativ ist, eben wieder sinkende Zinsen. Darüber hinaus kann man sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel mir so eine HSBC angucke, ist ja Europas größte Bank, aber natürlich auch sehr stark verwurzelt in Asien, die ist sehr stark eben in diesem Trade-Finance-Geschäft tätig. Und ich meine, wenn der Welthandel eben, ich sag mal, aufgrund der Zölle jetzt eben rückläufig ist oder abgebremst wird, dann trifft es die Banken natürlich dort. Wenn wir dann jetzt, ich sag mal, uns Konsumgüterwerte angucken, da haben wir das eben ja auch in vielen Bereichen. Also ich saß heute Mittag eben mit einem Starbucks, ja, und ich meine, das ist ja ein amerikanisches Unternehmen. Und ich hatte irgendwo vor ein paar Tagen gelesen, da muss ja sehr, sehr, sehr viel von, also der ganze Kaffee kommt ja aus Kolumbien und Brasilien. Und ich sag mal, Trump hat ja wirklich kein Land auf dieser Welt ausgelassen, ja. Also ich habe irgendwo jetzt also auch da gesehen, dass man jetzt auch im Worst Case damit rechnen muss, dass eben in den Cafés oder in den Restaurants oder in den Hotels in Amerika die Kaffeepreise eben sich verdoppeln können, ja. So, also das heißt, also so von jeder Ecke kommt eben dann eben, ich sag mal, Druck auf die Geschäfte, auf die Marge, plus eben, dass die Konsumenten dann einmal irgendwann sagen, jetzt ist es mir aber irgendwann auch mal zu viel, jetzt gehe ich eben weniger aus, jetzt gehe ich weniger essen, jetzt gehe ich weniger trinken. Also ich glaube, am Ende stehen hier, ich sag mal, es gibt bei den Ländern eigentlich keinen Sieger, sondern Verlierer, aber auch die meisten Firmen werden das irgendwie über kurz oder lang, wenn das eben nicht gestoppt wird, werden die das eben dann auch spüren, dass es im Geschäft für sie da eben schwieriger wird. Ich meine, es ist ganz klar, wenn der Konsument ist ja auch verunsichert. Du hast vorhin gesagt, die Firmen investieren nicht mehr, aber auch der Konsument ist ja eben verunsichert und verschließt eben so ein bisschen die Taschen, weil wenn er Angst davor bekommt, seinen Arbeitsplatz zu verlieren, ja, dann wird er vorsichtiger und das ist in Amerika vielleicht etwas eher als bei uns, weil eben dort diese Sozialsicherungsnetze nicht so groß sind. Wir haben es vorhin angesprochen, die Amerikaner haben, also über 60% der Amerikaner sind in Aktien investiert, teilweise Altersvorsorge, teilweise aber auch so. Das heißt, auch das Kaufverhalten, das ja sehr positiv in Amerika die letzten Jahre war, hängt halt eben auch stark mit dem Aktienmarkt zusammen, weil die Amerikaner so viele Kursgewinne haben. Ja? Also wenn bei uns, ich sag mal, der DAX von 20 auf 40.000 Punkte geht und wir 12% Aktionäre in Deutschland haben, dann mag das einen ganz marginalen positiven Effekt auf das Konsumverhalten haben. In Amerika, wo halt die Anzahl der Aktionäre ja mehr als viermal so hoch ist, besteht ja auch die Gefahr, je weiter der Markt jetzt zurückkommt, dass nicht nur dass die sehen, dass ihre Renten oder Pensionsansprüche etwas unter Druck geraten, sondern dass sie auch eben merken im Konsumverhalten, ich muss mich da jetzt eben einfach, muss den Gürtel enger schnallen, ja, weil meine Kursgewinne Und das alles, das löst sich irgendwie ein bisschen in Luft auf.
Die fühlen sich zumindest nicht mehr so gut. Ja, wenn man sieht, das Depot steigt von Tag zu Tag, dann denkt man sich, ach komm, da kann ich auch noch mal ein bisschen die Kreditkarte etwas weiter ausreizen und kann noch mal kräftig shoppen gehen. Wenn das aber von Tag zu Tag weniger wird, dann ist diese Konsumneigung sehr, sehr schnell weg. Du hast jetzt über diese Konsumneigung gesprochen, das sind aber die zyklischen Themen. Es gibt ja manche Sachen, die brauchen wir. Also wir müssen essen, wir müssen trinken und wir sollten uns waschen und die Zähne putzen. Ja. Da sind wir beim Thema Basiskonsum. Das waren jetzt so in den letzten Jahren, die vom Tech-Boom geprägt waren, nicht so die Super-Performance-Renner. Sicherlich nicht die Treiber der Märkte. Viele Unternehmen, allen voran Nestlé, haben auch intern mit Problemen zu kämpfen, sind zu träge geworden, sind irgendwie nicht straff genug organisiert. Glaubst du, Helmut, dass zumindest relativ gesehen dieser ganze Bereich Basiskonsum ein Gewinner sein kann von dem, was Trump da veranstaltet?
Also ich würde mal sagen, jetzt aus Börsensicht vielleicht nicht der große Gewinner, weil also wir haben es ja ansatzweise in den ersten Tagen schon gesehen, dass sich so diese defensiven Konsumwerte wie eine Colgate, wie eine Nestle eben deutlich besser gehalten haben. Wenn wir mal überlegen, eine Nestle war vor wenigen Wochen irgendwo bei 72, 73 Franken, war jetzt eben wieder deutlich höher und hat jetzt auch eben ich sag mal, deutlich weniger Federn gelassen als viele andere Unternehmen. Eine Procter & Gamble sieht da auch ein bisschen besser aus. Auch eine Colgate hat eben, ich sag mal, relativ zu dem, was wir jetzt an Abschlag gesehen haben, bei vielen amerikanischen Titeln sehr wenig gesehen, weil es ein Analyst so sagte in puncto jetzt Colgate, ja, wir werden halt auch während einer Rezession jeden Tag ins Badezimmer gehen. Ja, also das hört dann eben eigentlich auf. Also ich glaube, wenn das mit der Börse sehr heftig wird, dann werden sich auch diese Consumer Staples dem nicht komplett entziehen können. Wenn es, sage ich mal, jetzt, ich sag mal, holprig wird und ich sag mal, die Verunsicherung dazu führt, dass wir jetzt, ich sag mal, so eine, ich sag mal, moderate Base bekommen, dann kann es im Best-Case-Verfahren sogar sein, dass sich eben diese Consumer Staples sogar, ich sag mal, über der Nulllinie halten können. Aber wir haben es ja auch dann auch schon teilweise gesehen, wenn dann doch sehr stark Druck im System aufkommt, dann erwischt es halt auch diese Consumer-Aktien. Aber, und das ist ja eben dann auch, ich sag mal, eine wichtige Message, natürlich nur eben im Verhältnis zum Gesamtmarkt sehr viel weniger stark.
Ja, und immerhin, das ist auch was, Dividende gibt es obendrauf, aber es ist durchaus möglich, dass wir da so einen gewissen Regimewechsel, einen Favoritenwechsel erleben. Und Regimewechsel, ja, das leitet über zu einer letzten Thematik, die ich noch mit euch besprechen möchte in diesem ganzen Umfeld. Was macht Trump eigentlich da? Nämlich, wenn wir ein bisschen weiter schauen, wenn wir nicht nur auf Zölle gucken, wenn wir nicht nur auf Handelspolitik schauen, sondern vielleicht auf eine übergeordnete Agenda, auf Konsequenzen, die eventuell auch noch auf uns zukommen, nämlich wenn wir darüber nachdenken, dass ja der Dollar geschwächt werden soll und dass Amerika eben nicht nur das Handelsbilanzdefizit hat, sondern vor allem ein riesiges Budgetdefizit und eine ausufernde Staatsverschuldung, gegen die Trump ja mit den im Wahlkampf angekündigten Steuersenkungen auch nicht wirklich ein Rezept hatte, sondern eher noch ein Brandbeschleuniger. Und jetzt gibt es ja diese Theorien vom Mar-a-Lago-Akkord, was so ein bisschen krude im ersten Moment klingt, aber dieser Plan, dass Amerika eventuell im Zusammenhang mit Sicherheitszusagen anderen Ländern abringen könnte, ihre Anleihen der USA, die vielleicht in 10 Jahren regulär fällig werden, zu tauschen in 100-jährige Schuldverschreibungen, die nicht oder nur sehr niedrig verzinst sind. Dieser Plan ist ja nun immer wieder auch durch die Medien gegangen. Das wäre ja eine kalte Enteignung. Noah, ist das was, wo du sagst, damit beschäftigst du dich auch als jemand, der ja eigentlich primär an Aktienmärkten, an Geschäftsmodellen interessiert ist? Oder sagst du, nee, also so mit Peter Lynch, wenn du im Jahr eine Viertelstunde auf Makro verwendet hast, dann hast du 10 Minuten deiner Zeit verschwendet, ohne dass ich jetzt sagen will, dass diese Zeiten richtig waren.
Nee, ich habe es eher mit Peter Lynch oder auch mit Howard Marks. Mit Makroprognosen tue ich mir sehr schwer. Ist natürlich schon sinnvoll, sich sowas auch mal anzuhören. Ich glaube, worüber ich mir eher Gedanken mache, sind eben dann auch die Gegeneffekte, gerade was jetzt zum Beispiel auch China angeht. Da hatten wir auch schon Zeiten erlebt, erinnern sich viele auch gar nicht mehr so dran, aber es gab immer eine Zeit, da waren die ganzen chinesischen Tech-Aktien enorm gehypt und dann kam auf einmal die chinesische Regierung und hat gesagt, okay, wir wollen jetzt zum Beispiel, dass unsere Bildungsfirmen auf einmal Non-Profit sind, wir stellen so ein bisschen diese Investitionsstruktur in Frage und zum Beispiel ist es ja so, dass man in die ganzen chinesischen Firmen über so eine indirekte Cayman Island-Struktur investiert, die so ein bisschen geduldet wird, wo aber auch immer die These ist, okay, wenn die chinesische Regierung jetzt irgendwann mal gegen US-Investoren vorgehen will, kann sie auch sagen, okay, wir dulden das jetzt nicht mehr, diese Variable Interest Entities heißen diese Strukturen. Und das betrifft ja dann schon wieder Investments. Das heißt, ich glaube, in so einer Zeit würde ich schon gerade bei Firmen, die irgendwie viele geopolitische Risiken haben oder denen ausgesetzt sind, da mal genauer hinschauen und da vielleicht auch einen höheren Discount einplanen, was jetzt politische Risiken angeht. Das Gleiche kann man auch bei Taiwan argumentieren. In so einem Umfeld mit so viel Unsicherheit, wo Trump eigentlich sparen will, wird dann Taiwan auch unsicherer, was die Gefahr durch China angeht. Solche Themen schaue ich mir an. Ich glaube jetzt, die Theorien, was Trump das Spiel theoretisch plant, da ja nicht so. Aber ich glaube generell so ein bisschen mehr Unsicherheit einzuplanen in die eigenen Investments, gerade wenn man jetzt Einzelaktien pickt und da auch Bewertungen macht, das ist schon sinnvoll.
Ja, wenn wir über diese Bewertungsabschläge nachdenken, dann haben wir die ja in der Vergangenheit auch in China schon gesehen. Ja, Unternehmen wie Alibaba, wie Tencent, die ja nun wirklich ordentlich gewachsen sind und weiter wachsen im Moment, werden deutlich günstiger gehandelt als ihre Peers aus den USA. Das ist dieser China-Abschlag. Aber wenn wir jetzt plötzlich sehen, dass amerikanische Unternehmen auch solche regulatorischen Probleme im eigenen Land haben, kann dann auch sowas nicht passieren wie ein Amerika-Abschlag? Wird nicht dann allzu viel Geschäft mit den USA, eine allzu substanzielle Geschäftsbeziehung, weil man dort produziert oder dorthin verkauft, vielleicht auch zu einem Bewertungsabschlag führen? Das war in der Vergangenheit immer so, dass wir ein Mehr an Bewertung gesehen haben für US-Bezüge, aber es könnte ja auch vielleicht dann sein, mal eine ganz radikale These, Amerika ist das neue China, Helmut. Zu crazy gedacht, oder?
Würde ich noch nicht mal sagen. Also ich hatte vor ein paar Tagen ja schon mal so eine Story gemacht auf Instagram und gefragt, müssen wir demnächst uns auch Gedanken machen, ob wir so eine Risikoprämie Amerika brauchen? Ja, ich möchte noch mal auf einen Punkt zurückkommen, Mar-a-Lago. Meiner Meinung nach, aber das ist nur ein dummer Fehler von Trump, überhaupt über Staatsanleihen da zu diskutieren und dass man eventuell Pläne hat, eben, ich sag mal, Zwangsumtausche da eben stattfinden zu lassen. Amerika ist sehr hoch verschuldet. Du sagst es vollkommen richtig, Christian. Irgendwie, ich glaube, jetzt 120% zum Bruttosozialprodukt. Das Haushaltsloch wird eben immer größer. Das Problem ist nicht, dass das ist. Ich sage es jetzt mal so als These. Amerika könnte anstatt mit 120% Verschuldung auch mit 240% Verschuldung noch gut leben. Wir sehen das ja in Japan. Die kommen mit 280% unheimlich gut hin. Ich finde, es war sehr gefährlich, überhaupt über diesen Punkt zu diskutieren. Denn Finanzmärkte sind Vertrauen. Und das Vertrauen, das hat man möglicherweise damit jetzt, ich sage mal so ein bisschen angekratzt, dass man überhaupt über solche Maßnahmen ernsthaft nachdenkt und zwar auch so nachdenkt, dass es ja dann eben in die Öffentlichkeit gekommen ist. So, und dann muss man natürlich bedenken, da ist Amerika natürlich als Land, was viel zu viel konsumiert, sehr, sehr, sehr stark aufs Ausland angewiesen. Also ich sag mal, China, Japan, Großbritannien, das sind riesige Gläubiger der Amerikaner. Und ich sag mal, die Amerikaner sollten eben sich überlegen, ob es Sinn macht, denen eben täglich dreimal vors Schienenbein zu treten. Denn im Endeffekt, ich sag mal, dieses Defizit, Trump hat ja so schön gesagt eben, wir würden das Land ausplündern, wir Europäer, die Chinesen und alle, die eben Leistungsbilanzdefizite hätten. Aber Tatsache ist doch im Endeffekt, dass die Amerikaner viel zu viel konsumieren. Ja, und praktisch dadurch diese Leistungsbilanzdefizite ja eben dann praktisch entstehen. Und auf der anderen Seite die Überschüsse. Also ich fand es ein Problem, dass man überhaupt über diese Staatsschulden spricht und über Maßnahmen, die man da wie auch immer geartet mal diskutiert hat. Hätte man das nicht gemacht, ich glaube, dann hätte man, wenn wir dann in 3 Jahren hier sitzen würden und sagen würden, na, jetzt ist die Verschuldung Amerikas bei 200%, müssen wir uns da Sorgen machen. Nee, aber so könnten eben Sorgen entstehen, weil das Vertrauen eben angekratzt ist. Und dazu passt ja auch, dass sich jetzt andere Länder natürlich auch anfangen zu überlegen, was machen wir? Man muss mal bedenken, Amerika ist militärisch die größte Macht der Welt. Und wenn wir jetzt über die Finanzmärkte sprechen, ist Amerika eben ganz klar führend. Realökonomisch ist Amerika ja gar nicht mehr so wichtig. Also gerade mal 13% aller Exporte haben was mit Amerika zu tun. Ja, und der Chairman der HSBC hatte bei einem Abendessen vor 14 Tagen in Hongkong also praktisch schon mal so skizziert, dass sich eben die anderen großen Blöcke, die ja die restlichen 87% sozusagen des Welthandels dann machen, dass die eben auch gucken können, wenn Amerika es nicht möchte, dass man da eben näher zusammenrückt. Und ich habe heute eine Studie aus Amerika bekommen, die ging davon aus, dass der Anteil Amerikas jetzt an diesem Welthandel eben 15% ist. Und diese Studie, das ist ein Think Tank aus den USA, geht davon aus, dass eben praktisch diese Länder abseits der USA, also praktisch der Rest der Welt, einen kompletten Ausfall des Amerikas-Geschäfts innerhalb von 4 bis 5 Jahren verdauen könnten. Das heißt also 0 Anteil Amerika am Exportgeschäft.
Ja, das heißt, wir kommen jetzt so ein bisschen in eine Diktion hinein, die ich, glaube ich, tatsächlich das erste Mal bei dir in einer Instagram-Story gelesen habe. Globalisierung ohne Amerika. Ja. Und damit sind wir eigentlich jetzt auch mal durch mit diesem ganzen Quirlen von negativen Nachrichten, was alles passieren kann. Weil wir wollen ja nach vorne schauen. Wir wollen ja gucken, wo sind Perspektiven, wo sind Potenziale? Und Globalisierung ohne Amerika ist ja genau ein solches Potenzial. Nämlich, wenn Amerika sich selber aus dem Spiel nimmt, wenn the shining city upon a hill umgeben wird plötzlich von Mauern, weil man sich einigelt und alles selber machen will, wenn man MAGA mit Make America Garments Again statt Great Again dann realwirtschaftlich übersetzt, dann heißt das auch, alle anderen können enger zusammenrücken und können vielleicht diese Globalisierung noch viel stärker intensivieren. Das sollten wir nie unterschätzen. Die Anpassungsfähigkeit von Menschen, damit auch von Unternehmen und von ganzen Volkswirtschaften neue Bündnisse zu schließen. Europa muss zusammenwachsen. Wir müssen uns wieder enger mit Großbritannien ins Benehmen setzen. Kanada ist sicherlich auch naheliegend. Lateinamerika ist uns weltanschaulich nah. Südkorea haben wir auch kein Problem mit. Japan auch. Indien, naja, auch das ist ein wichtiger Baustein, aber wir gucken natürlich, wenn wir über Potenzial reden, auch dahin, was passiert denn mit China, EU, China. Noah, du hast eben schon auch über Nike da gesprochen. Ist das etwas, wo du irgendwie Perspektive siehst, Potenzial siehst, vielleicht sogar die Hoffnung hast, dass da nach diesen Spannungen, die wir die letzten Jahre gesehen haben, auch wieder mehr Wandel durch Handel möglich ist?
Das kann ich mir vorstellen. Ich glaube, erstmal würde ich noch sagen, man darf natürlich nicht nur auf den reinen Handel schauen, wo die USA ja in den letzten Jahren einfach sehr dominant wurde. Es sind die ganzen IT-KI-Zukunftsthemen. Und ich glaube, da ist es nicht so einfach, ohne die USA weiterzumachen, beziehungsweise da sind die USA auch einfach stärker als so gut wie alle anderen Staaten. Alleine die Chip-Industrie, auf die wir alle angewiesen sind. Klar, da sitzt die Produktion in Taiwan zu großen Teilen, aber das wirkliche Know-how sitzt da auch sehr stark in den USA. Das heißt, ich glaube, so wirklich gerade die moderne Wirtschaft, gerade die Zukunftsthemen, ohne USA wird schon schwierig. China macht da sicher auch viel. Da muss, glaube ich, Europa aufpassen, dass man dann nicht da eher in einer schwächeren Position ist. Gerade sieht es ja auch bei so KI und Zukunftsthemen so aus, als ob China da sogar weiter vorangeschritten ist als Europa. Und das natürlich auch politisch, hat man in den letzten Jahren gesehen, echt nicht der einfachste Handelspartner. Da gibt es auch politische Zyklen. Ich habe es vorhin gesagt, eine Zeit lang waren Alibaba, Tencent und Co. die neuen Tech-Sterne, wurden hochgelobt von der Regierung. Dann hat Xi Jinping entschieden, okay, die sind zu mächtig, der Jack Ma muss verschwinden. Wir regulieren die, wir lassen die Kurse einbrechen. Gab es diesen legendären Börsengang vom Uber-Klon Didi, der ist an die Börse und einen Tag später hat die Regierung gesagt, wir wollten gar nicht, dass sie an die Börse gehen. Wir blocken jetzt einfach mal die App in China für alle Neuanmeldungen. weil die unseren Regularien nicht entsprochen haben. Und deshalb, ich glaube, klar kann es sein, dass wir auch irgendwann eine US-Prämie kriegen. Ich glaube, aktuell trotz Trumps Aktionen ist schon noch immer die USA wahrscheinlich der vertrauenswürdigere Handelspartner langfristig gesehen. Würde ich jetzt erstmal schon so einschätzen. Aber trotzdem, glaube ich, in Europa zusammenzuwachsen und trotzdem auch mit China zu sprechen, trotzdem auch mit Südkorea, Japan zu sprechen, ist natürlich wichtig. Aber ich glaube, jetzt die USA abzuschreiben und zu sagen, ah, die sind gar nicht so wichtig, ich glaube, das wäre ein bisschen zu vorschnell gehandelt.
Ja, auch vielen Dank nochmal für diesen Hinweis, Noah, auf die KI und auf alles, was mit Technologie zu tun hat. Wenn wir nach vorne gucken, mal auf die nächsten Jahre, sollten wir das auch nicht vergessen. Das ist ja nicht nur das Thema, was die Börsen in den letzten Jahren getragen hat. Technologie, Software, KI, Robotik und all dieser ganze Fortschritt, diese technologische Innovation. Das hört ja nicht auf, nur weil plötzlich einer im Rosengarten eine Papptafel hochgehalten hat, sondern die Innovation wird weitergehen und das Innovationstempo, das kann ja sogar zunehmen. Denn wenn wir Blöcke haben, die stärker miteinander konkurrieren, kann das ja auch das Tempo bei Innovationen insgesamt erhöhen. So ein bisschen, wie wir das damals beim Wettlauf um den ersten Menschen auf dem Mond zwischen den USA und der Sowjetunion gesehen haben, was ja dann auch dafür gesorgt hat, dass wirtschaftliche Kräfte sich ganz anders nochmal entfaltet haben. Und da haben wir ja auch wieder so ein Thema eines positiven Katalysten, während wir auf der einen Seite ganz viele negative Nachrichten haben, müssen wir halt auch gucken, wie kann es denn weitergehen? Und was wir natürlich auch machen müssen, wir müssen Fake News richtig stellen. Und ich habe tatsächlich mich schuldig gemacht. Ich habe Fake News geliefert und zwar mit Blick auf den OAWS-Podcast und der Werte Geld hoch 2, den ich von Twitter X bestens kenne. Hallo mein Lieber, grüß dich, der weist mich darauf hin, dass der OAWS-Podcast immer um 3 Uhr für Frühaufsteher erscheint. Ja, da muss ich sagen, ich stehe zwar früh auf, aber so früh doch nicht. Also OAWS, wer morgens um 3 Uhr schon vielleicht mal eine Runde durch die Nacht joggen will, das könnt ihr euch auf die Ohren geben. Das gibt's dann auch schon um 3. Der Newsletter kommt aber tatsächlich immer um 6. Da nehme ich nämlich so meistens das Handy in die Hand und dann ist das für mich ein Teil meiner morgendlichen Lektüre. Jetzt, Helmut, wir haben gerade gesprochen über diese ganzen dunklen Themen und was alles schieflaufen kann und dass die Weltwirtschaft eigentlich in eine Sackgasse läuft und dass eine Rezession kommt. Und irgendwie fühlt sich das bei jedem Crash doch wieder genauso an, ne? Also jetzt kommt gleich wieder das ist noch kein Crash, nein, es ist kein Crash, aber ob es ein bei jedem Kursrutsch, in jeder aufwühlenden Phase ist es immer so, es ist gleich das Ende der Welt. Vielleicht mal so aus deiner Perspektive, weil du ja auch schon den 87er Crash, der ja bis heute mit einem Minus von 22% an einem einzigen Tag der schlechteste Börsentag im Dow Jones aller Zeiten ist, prozentual betrachtet, weil du das alles mitbekommen hast. Wie entwickelt sich in so einer Phase nach deiner Erfahrung der Newsflow und wo stehen wir da heute? Sind wir jetzt nicht mit Blick auf die Börsen, aber sind wir mit Blick auf diesen Prozess des Verdauens, was da passiert ist, schon wirklich vorangeschritten oder sind wir da noch so am Anfang?
Ich glaube nicht mehr, dass wir ganz am Anfang sind, aber ich glaube auch, dass wir noch nicht ganz durch sind. Aber schon mal eine ganz positive Nachricht. Mein erster Crash war ja dieser 87er Crash, wo du gerade sagtest, da ging es um 22,6%, also fast 23% herunter. Und da ist doch mal schon mal ganz positiv. Da gebe ich euch die positive Nachricht heute mit. Sowas werdet ihr in Amerika an einem Tag nie mehr erleben. Weil man hat nämlich damals aufgrund dieses Crashs von 87 gesagt, sollte es mal zu einem Abschlag von 20% Intraday im S&P 500 kommen, wird die Börse für den Rest des Tages einfach zugemacht. Also ihr seht sowas Schreckliches wie ich, 22,8% oder 22, das werdet ihr alle nicht mehr erleben. Also gut, also um es jetzt
mal aber 20% reichen auch noch, ne? Also für eine wirklich merkwürdige Erfahrung. Ich hatte gestern die Erfahrung zum ersten Mal live auf dem Parkett der Frankfurter Börse minus 10,01% zu sehen. Ja, das war dann gleich Montagmorgen, der erste Kurs, 9.02 Uhr. Und da hat man dann wieder mal lernen können, dass man nicht Montagmorgen unbedingt auf den ersten Kurs handeln sollte. Schon gar nicht unlimitiert. Da scheinen viele unlimitierte Orders reingegangen zu sein und auf der Verkaufsseite. Und dann gab es wenig Kaufinteresse und dann rappelt es halt in der Form. Und wir haben das ja dann gesehen, allein in den ersten 30 Handelsminuten hat der DAX dann 700 Punkte wieder gut gemacht. Also das ist sicherlich auch so ein Tipp, den wir alle geben können. Nicht einfach warten. Los Sonntagabend irgendwas mit Verkauf einstellen ohne Limit und dann wird es Montagmorgen unter Umständen richtig böse und dann auch da den kühlen Kopf behalten und gerade auch beim Ordern die Limite. Aber Helmut, zurück, ja. Das war ja quasi nur ein Exkurs.
Das war jetzt ein ganz
so zu dem, wie es sich so anfühlt, was diesen ganzen Newsflow angeht und auch was man deiner Meinung nach tun kann, wenn diese ganzen negativen News auf einen drauf fallen. Ich meine, 1987 hast du ja einen fundamentalen Vorteil gehabt. Es gab noch kein Internet. Ja, es gab halt lineares Fernsehen und es gab Zeitungen. Die Zeitung kam einmal, manchmal gab es irgendwie eine Frühausgabe, die kam dann schon mal noch etwas zeitiger. Aber das war's dann. Heute gibt es ständig Informationsquellen, die alle miteinander konkurrieren, die alle Informationen nochmal verstärken. Du hast diese Zeiten ja auch in den letzten 20 Jahren schon mitgemacht. Wie hast du es trotzdem geschafft, dass du nicht irre geworden bist?
Also ich sag mal, kurzfristig irre bin ich bei meinem ersten Crash geworden. Aber ich glaube, das geht, glaube ich, 99,9% aller Anleger.
Also 87.
87, ja, 87. So, da war ich sehr nervös. Weil ich muss sagen, und das war eben, es gab damals dieses sogenannte BTX von der Deutschen Telekom, also damals eben, und BTX war so das Erste, da hast du dann eben so ein Gerät am Telefon angeschlossen und da konntest du dir tatsächlich dann eben auch diese Depotdaten irgendwie alle 15 Minuten abrufen, aktualisiert und auch ausdrucken. Das war dieses BTX-Telefon. Also, und das wurde gerade eingeführt von der Deutschen Telekom, die damals noch anders hieß. Wie hieß sie noch? Deutsche? Die
hieß, glaube ich, Deutsche Bundespost.
Deutsche Bundes, ja, irgendwie so, ja. Und das wurde gerade also vom Timing sehr gut eingeführt, nämlich 1987. Und ich bin da ja immer auch so Innovationen aufgeschlossen und habe mir dann gleich mal so ein BTX-Telefon bei mir zu Hause hingestellt ins Arbeitszimmer und hatte dann an diesem Abend da in diesen 6,5 Stunden, wo der da bei uns immer weiter abrutschte, habe ich dann nachher doch irgendwie alle 20, 30 Minuten das Gerät mal angestellt und mir die Kurse neu angeguckt. Aber es war Gott sei Dank ein Tag. Es ging ja so schnell runter, man konnte eigentlich ja gar nicht reagieren. Weil in einem hast du recht, Christian, der Handel war eben damals noch nicht digital. Ich konnte zwar dann sehen, wie mein Depot und die Kurse sich auflösten, ich sag mal an Wall Street, aber du konntest ja nichts machen, weil du hast bei der Bank niemanden erreichen können, wo du noch was hättest kaufen oder verkaufen können. So, und dann war es ja auch schon fast durch. Aber was habe ich daraus gelernt? Und das ist, glaube ich, auch heute ganz wichtig. Man sollte in so einer Situation einfach ruhig bleiben. Ja, also es zeigt sich immer wieder, du hast ja vorhin die Grafik mit diesen ganzen Zacken gezeigt, wie es runterging, 87, dann in den 90er Jahren eben dieser Golfkrieg, dann die Asienkrise 97, LTCM 1998 und alles, was so passiert ist seitdem, Finanzkrise, ja. Jetzt sieht man diese ganzen Zacken, die waren ja doch immer relativ schnell und steil mit dann eben auch entsprechend relativ schnellen Erholungen. Und man muss ja mal bedenken, selbst eben, und das war ja wirklich das Schlimmste hier dieses Jahrzehnt von 2000 bis 2012, ja, wo ja in einer Dekade die Börsen zweimal um 50% eingebrochen sind. Es hat sich innerhalb von 4-5 Jahren eigentlich immer wieder erholt. Ja, also ich sag mal, ich glaube, wenn man in so einer Situation ist, Man sollte ruhig bleiben. Man sollte sich bewusst machen, was habe ich da in meinem Depot? Das sind Unternehmensbeteiligungen von guten Firmen. Oder wenn ich ETFs im Depot habe, dann habe ich ein Basket von erstklassigen Unternehmen. Und ich sag mal, die Vergangenheit hat immer gezeigt, weil das Problem ist, wenn ich dann aussteige. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt -20%. Jetzt geht es nächste Woche wieder runter 5%. Dann steige ich bei 25% aus. Und dann geht es auf -40%, ja, dann steige ich bei -40% nämlich nicht ein, weil ich steige ja bei 25% aus, weil ich sage, ich will jetzt raus, weil es wird noch schlimmer. Und dann bin ich ein paar Wochen später bei -40% da bestätigt. Nur das Problem ist, mit diesen -40% werden die Nachrichten ja immer schlechter. Und dann bei -40% sage ich dann auch, nee, es wird ja jetzt noch schlimmer, ja. Und irgendwann dreht es dann, und das sehen wir ja auch an diesen Zacken, das Drehen ist dann auch immer gewaltig. Ja? Das heißt, ich glaube, wenn man jetzt ein Aktiendepot hat und jetzt nicht unbedingt, ich sag mal jetzt vielleicht in 3 Wochen das Geld braucht für irgendetwas, sondern weil man sagt, ich bin da ja 10 Jahre im Markt für meine Altersvorsorge, dann sollte man sich von den Aktien nicht trennen.
Ja, genau das ist das, wie ich es auch handhabe, aber wir wollen erstmal noch ein bisschen in die Erfahrung schauen. Ja. Es gibt ja unterschiedliche Arten von Crashs, ja. Das war jetzt so dieser extrem schnelle Crash, über den du gesprochen hast, das ja, war von 1987. Das ging rasant runter, aber also ich glaube, so ein Jahr später, anderthalb Jahre später, war das Ding komplett erledigt. Ja, noch schneller ging es nur bei Noahs allererstem Crash. Also 2002 geboren, mit 13 an den Märkten aktiv schon, heißt 2015, da passierte erstmal nicht so viel, an was man sich erinnert im negativen Bereich, aber dann dein erster Crash, Corona-Crash, der schnellste Absturz nach unten in der Geschichte und dann auch die schnellste Erholung. Wie war das für dich damals und wie hast du das geschafft, dass du da dabei geblieben bist, beziehungsweise dass das für dich ja dann auch mit allem, was du heute machst, so eine Art Turbo geworden ist?
Also ich glaube, für mich ja wieder der Vorteil, dass ich emotional nicht so eine starke Bindung habe. Ich glaube, da war es ganz besonders, weil das ja primär nicht ein Börsencrash war, sondern primär hat es einfach das komplette Leben umgeworfen. Man durfte nicht mehr rausgehen, man musste Maske tragen. Also man hat da, glaube ich, initial gar nicht so viel über Börse nachgedacht. Und wenn man dann wieder Zeit für Börse hatte, war der Crash schon wieder vorbei, so ein bisschen. Deshalb habe ich den gar nicht so intensiv an der Börse erlebt, sondern eher die Zeit so intensiv erlebt. Aber ich fand es tatsächlich eher positiv, weil ich auch so ein bisschen aus der Value-Investing-Schule kam und ich immer das Gefühl hatte, seitdem ich an der Börse aktiv bin, alles ist so ein bisschen teuer. Also klar, es gibt immer wieder schon Schnäppchen, aber wenn man so historisch die KGVs vergleicht, dann wirken immer die großen Indizes relativ teuer. Ich habe natürlich trotzdem dann meine Sparpläne gemacht und auch nicht gewartet, bis jetzt irgendwie alles runtergeht. Aber das war so der erste Moment, wo ich dann mal dachte, okay, jetzt ist so ein Moment, von dem wir alle sprechen, wo man dann mal günstig einkaufen kann. Deshalb habe ich das nicht so als dramatisch erlebt. Aber es ist natürlich auch immer so, wenn man jung ist, ist der Vorteil noch, man hat ja noch nicht so viel Volumen drin, sondern man hat eher die Zeit, wo man gerade anspart. Und das heißt, da ist so ein Rückgang ja immer noch eine viel größere Chance, als wenn man in der Phase ist im Leben, wo man eher abspart, zum Beispiel aus den Aktien. Deshalb glaube ich, wenn man jung ist, ist alles noch mal ein bisschen entspannter. Und gerade die Phase war wirklich extrem kurz. Das waren 3 Monate und dann war es wieder vorbei. Und dann, was ja sehr unerwartet war, ist, dass dann eine Boomphase kam. Damit haben ja, glaube ich, die wenigsten gerechnet. Ich glaube, das war auch null absehbar. Aber dass es dann auf einmal, vor allem den großen Tech-Firmen und so, wahnsinnig gut geht. Und dann kam ja auch der Börsenhype rund um GameStop, also auch viele Verrücktheiten. Ich glaube, das war gar nicht absehbar, war natürlich auch eine spannende Zeit dann.
Ja, die Zeit war wirklich irrwitzig und es gibt ja immer noch genügend aus dieser Zeit, was überlebt hat und als Ruine oder Mahnung in Depots irgendwie herumwabert. Also diese schnellen Crashs, es haut schnell runter, 20%, vielleicht auch 30%, ja, die gehen dann vorbei. Die Börse erholt sich schnell wieder. Das ist eine Belastung für das Nervensystem vielleicht. Das ist aber auf jeden Fall immer eine gute Chance für Buy the Dip gewesen. Wenn man da bei -20% gesagt hat, so, jetzt gehe ich mal rein, wurde man relativ häufig, relativ kurzfristig dann schon belohnt. Und 2-3 Jahre später standen die Kurse fast immer entsprechend höher. Das war zu Corona-Zeiten so. Das war auch bei meinem ersten Crash so. 1998, die eben schon erwähnte Russland-Krise, der Kollaps von Long-Term Capital Management. Und ich war volle Kanne investiert in einer einzigen Aktie mit allem, was ich damals hatte. Es war nicht allzu viel, aber es kam noch was obendrauf, was ich nicht hatte, was mir nämlich die Bank geliehen hatte. Also ich war auf Kredit in einer Aktie long. Und ja, es ging irgendwie so um 2-3%, vielleicht waren es auch 4, die der Markt noch hätte verlieren dürfen, bevor es geheißen hätte, tschüss Röli. Dann wäre ich nämlich zwangsliquidiert worden mit meinem Hebel und hätte mit 22 einfach mal eine Pleite hingelegt. War für mich ein ganz wichtiges Learning, nie, nie wieder auf Kredit zu zocken und auch schon gar nicht alles in eine einzige Aktie. So, das waren diese ganzen schnellen Rückgänge. Auch 2011 haben wir ja sowas gesehen. War ja auch damals was Besonderes. Es wurde plötzlich gegen Staaten spekuliert. Staaten, die noch in der Finanzkrise Banken gerettet hatten, wie in Spanien, wie in Italien, standen nun selbst im Feuer von Spekulationen. Man spekulierte auf das Auseinanderbrechen der Eurozone, auf Staatspleiten bei Euroländern. Das wurde dann durch allerlei fiskalische Abenteuer abgebogen. Da hatten wir die Niedrig-Null- und dann Negativzinsphase raus. Also das ging alles irgendwie dann doch glimpflich ab, aber Helmut, es gab ja auch andere Phasen. Und über eine Phase müssen wir reden, weil nicht einmal Noah sie kennt, weil er ist genau da geboren worden, nämlich diese Zeit von 2000 bis 2003, wo Märkte eben nicht einfach mal schnell rasant fallen und dann wieder entsprechend ihr altes Niveau erreichen, ein Jahr, zwei Jahre später und dann weiter klettern, sondern wo Märkte fallen. Und fallen. Ja. Und fallen. Und wenn man denkt, jetzt reicht's doch mal, dann fallen sie noch weiter. Von 2000 bis 2003, selbst im MSCI World Index, ein Minus von knapp 60%. Und das zog sich eben über 3 Jahre. Wie hast du es in dieser Phase geschafft, Aktionär zu bleiben und nicht zu sagen, Mensch, ich habe meinen Bankjob, aber nee, mit Aktien, ja, mit Börse will ich nichts mehr zu tun haben. Ich packe meine Kohle aufs Sparbuch, das ist mein Business, aber ansonsten war es das.
Also ich habe diese Krise ganz gut überstanden. Da gehörte auch ein bisschen Glück zu. Das erste Glück war eben, weil diese Krise ging ja eigentlich in 3 Wellen. Und die erste Welle war eben eigentlich, man nennt ihn ja heute New Economy Bubble, aber das war ja eigentlich nur die erste Welle. Und die begann eben im März 2020, als das eben platzte.
Da haben wir übrigens einen eigenen Livestream gemacht, unter anderem mit Tobias Kramer, mit Jessica Schwarzer, mit Uwe Jennert. Wenn euch da mal ein bisschen Genese noch mehr zur New Economy Bubble und zu dem folgenden New Economy Crash interessiert, dann findet ihr das sowohl bei YouTube als auch bei Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Aber Helmut, sorry, ich hatte dich unterbrochen.
Und da muss man sagen, ich war damals 1999 sehr skeptisch gegenüber Technologie und vor allen Dingen auch gegenüber Telekom, weil damals waren es ja nicht nur Technologie und Internet, sondern auch die ganzen großen Telekom-Gesellschaften, siehe eine Deutsche Telekom, die eben bei 100 war und auch heute ist sie über 30, ja, also sie war ja die letzten Jahre sogar ein starker Outperformer des DAXes, aber für die, die damals für 100 Euro eingestiegen sind, fehlen immer noch 70%. Ich hatte eben wirklich zu dem Zeitpunkt keine einzige Telefonaktie und auch außer IBM keinen einzigen Technologiewert. Ich war vollkommen geräumt, sodass ich in dieser ersten Welle vollkommen unbeschadet, nämlich 2000 bis Anfang 2001 sogar noch ein Plus hatte.
Genau, da lief ja zum Beispiel auch der Dow Jones, der lief ja dann erstmal sogar nach oben. Der MDAX beispielsweise auch, das war also dann gar nicht schlimm, aber das war ja nur die erste Welle und es war die erste Welle. Zweite Welle und die brachte ja etwas, was auch ein typisches Merkmal von Crashs ist, nämlich dieses erstmals irgendetwas, was wir nicht einordnen können, was zum ersten Mal passiert. Zum ersten Mal ging 98 ein Hedgefonds pleite. Zum ersten Mal wurde Amerika 2001 angegriffen auf eigenem Festlandterritorium durch diese Terrorattentate.
Und das war ja der Punkt, weil im Sommer 2001 diskutierten die Börsen ja schon, die Märkte sind vielleicht ja jetzt sauber. Diese Übertreibung in den Technologieaktien sind weitestgehend bereinigt. Und dann passierten eben praktisch im September diese Terroranschläge. Es gab einen weiteren Rutsch nach unten. Das heißt, das war dann so die zweite Welle, aber die war ja auch nicht allzu lange. Nur dann war eben bedingt durch diese Terroranschläge eben genau das, wir rutschten dann in Amerika oder auch weltweit in eine Rezession und das war dann eben sozusagen die dritte Welle, dass dann eben ja im Prinzip auch die Unternehmensergebnisse eben dann einfach nach unten korrigiert worden mussten und die ganzen Gewinnschätzungen. Ja, wenn man es vielleicht auf den heutigen Zeitpunkt sieht, okay, wir haben jetzt den Schaden durch die Zölle, Frage ist jetzt, was passiert jetzt mit den Unternehmen durch diese Verunsicherung? Aber da muss ich sagen, das war schon etwas, das ging dann so ein bisschen, ich sag mal nicht an die Nerven, aber es wurde immer zäher. Ja, weil man fragte sich natürlich, du hast ja nicht unendlich Kapital, du fängst irgendwann mal an zu kaufen, weil du dann denkst, jetzt ist doch der DAX 45% unten und dann hast du nochmal gekauft, als der DAX dann, sage ich mal, bei minus 55-60% war, aber das Ende war dann beim DAX erst bei sage und schreibe minus 73%.
Das muss man nicht. Wie hast du damals investiert? Hast du damals auch schon Sparpläne gehabt, die es ja auf Fonds gab, oder hast du,
nein,
waren ja auch Mindestprovisionen alle viel höher, es gab noch nicht diese Demokratisierung der, ja, Geldanlage, beziehungsweise erst ganz am Anfang die klassischen Online-Banken. Hast du einfach immer dann Kapital angesammelt und dann irgendwann, wenn es genug war, wieder Aktien gekauft?
Ich habe dann Aktien gekauft, habe dann eben im Endeffekt Geld angesammelt, Dividenden kassiert. Man muss ja sagen, ich war ja damals Mitarbeiter eben bei der UBS in Zürich. Ich meine, die ist ja für Kunden eine sehr viel teurere Bank als für Mitarbeiter. Das heißt, die Mitarbeiter, also wenn du Mitarbeiter einer großen Bank bist, das machen ja, glaube ich, andere Banken auch, kannst du ja auch, ich sag mal, sehr viel billiger eben deine Aktien als Mitarbeiter der Bank kaufen. Das heißt, man konnte eben damals auch eben, ich sag mal, dann mit noch nicht so großen Beträgen dann einfach hingehen und das ausnutzen. Aber eben, du merktest halt, es rutschte immer weiter. Und erst eben 3 Jahre später, wie du gesagt hast, im März 2003, hatten sich dann die Börsen wirklich, ich sag's jetzt mal überspitzt, ausgekotzt. Und dann drehte es wieder.
Ja, aber wie hast du es geschafft, da dabei zu bleiben? Du konntest ja jetzt auch nicht sagen, ich lese jetzt nichts mehr, weil brauchtest das ja für den Job.
Ich brauchte das für den Job. Und ich sag mal, im Endeffekt hattest du ja auch täglich, ich sag mal, besorgte Kunden am Telefon. Also ich war ja schon relativ entspannt, weil es war ja jetzt irgendwie dann, ich hatte das ja schon jetzt eben mehrfach erfahren, 87, 90, die Asienkrise, 98, LTCM, wie du es gerade gesagt hast. So, und ich muss sagen, ich werde mit jedem Einbruch an den Börsen einfach gelassener und ruhiger. Und ich war damals schon relativ ruhig. Es hat nur eben sehr, sehr, sehr lange gedauert. Und ich habe gesagt, jetzt bald ist dein ganzes Pulver verschossen. Und wenn es jetzt nochmal 10-15% runtergeht, dann musst du halt einfach abwarten. So, bei diesem Crash war für mich eben neu diese Zeitdauer des Einbruches. Nicht die Heftigkeit. So, das ging dann so, das zehrte dann so ein bisschen, dass du sagtest, Mensch, irgendwann muss es ja mal drehen. So, und das ist dann ja auch passiert. Und wie gesagt, auch da muss man ja sagen, das war dann 2003 und ich sag mal 2006, also praktisch 2006, 2007 hatte man das ja alles schon wieder aufgeholt. Ja, bis dann eben ab 2007.
Dann kam der nächste Hammer nochmal einmal oben drauf.
Dann kam der nächste, ich sag mal, plus 50%. Und ich sag mal, wir wollen ja auch optimistisch sein. Ich hatte vor ein paar Tagen mal gesehen, geschrieben, statistisch gibt es alle 100 Jahre zweimal 50% Absturz. So, wir sind ja jetzt im Jahrhundert zwischen 2000 und 2100. Die zweimal 50% hatten wir ja schon hinter uns.
Ja, wobei, wenn wir uns nochmal in Erinnerung rufen, den Chart mit den Drawdowns, also den Unterwasserchart, dann stellen wir schon fest, es sind mehr geworden. Sie sind schneller geworden, sie sind heftiger geworden. Noah, wenn du jetzt so diese Erfahrung von Helmut aus den Jahren 2000 bis 2003, so dieses quälend lange Abwärtsmomentum hörst und du siehst dann dagegen mal auch die heutige Situation, wo ja viele wirklich langfristige Umwälzungen sind. Das ist nicht, dass wir sagen, naja gut, also in 4 Monaten haben wir einen Impfstoff gegen Trump und dann läuft das alles wieder. Wie schaust du dann so auf die nächsten Jahre? Hast du Angst davor, dass sowas passieren kann und auch dich dann als Investor ereilt? Oder sagst du, ist mir egal, habe ich nicht in der Hand?
Also Angst nicht. Ich halte es aber für durchaus realistisch, dass auch mal so eine längere Abwärtsphase kommt. Ich meine, den Crash, den wir jetzt alle nicht erlebt haben, aber da gab es ja auch eine lange Phase von 1970 bis 1979, wo mal 10 Jahre alles unter Wasser war. Und dann gab es auch so einen legendären Business Week-Artikel 1979, wo sie geschrieben haben, okay, Aktien sind jetzt wirklich tot. Das bringt das Anlageklasse nicht mehr. Alle Fonds investieren nicht mehr in Aktien. Die Privatanleger investieren nicht mehr in Aktien. Und dann in den Jahren danach hat der S&P 500 im Schnitt irgendwie 18% Rendite gemacht. Das heißt, man sieht, auch wenn man sich historisch anguckt, es gibt so lange Phasen. In der Vergangenheit war es aber doch immer so, dass sich die Börse erholt hat. Und das auch in Phasen, wo es wirklich gigantische wirtschaftliche Umbrüche gab, wo Währungssysteme umgestellt wurden, wo es große Kriege gab, wo es eben die Finanzkrise gab. Das heißt, ich halte es nicht für unrealistisch, dass sowas passiert. Ich glaube, am Ende muss man das, genau wie Helmut machen, einfach aussitzen und dann im Zweifel halt noch ein bisschen Pulver haben, um nachzukaufen. Und ich glaube, am Ende hängt natürlich auch vom Anlagestil ab, aber auch immer so auf die Bewertungen schauen. Und zum Beispiel, wenn ich euch jetzt drauf schaue, was so das durchschnittliche Kursgewinnverhältnis im S&P 500, dann ist das noch nicht auf einem Krisenniveau. Das ist noch immer deutlich über 20, ist noch immer über dem historischen Schnitt. Das ist jetzt nicht Weltuntergangsstimmung und die Firmen werden nicht mehr hoch bewertet, sondern immer noch ein recht ordentliches Niveau. Und ich glaube, das muss man realistischerweise auch sehen, dass da schon noch Abwärtspotenzial ist und dass es jetzt nicht irgendwie Firmen werden mit einmal Gewinn bewertet und man kann sie von der Börse runterkaufen und macht sofort Gewinn. So von dieser Baseline sind wir doch noch weit entfernt. Aber deshalb sagen wir auch immer, wer in der Börse investiert, sollte einen langfristigen Anlagehorizont haben. Und eben nicht nur von einem Jahr und nicht nur von 6 Monaten, sondern langfristig wirklich 5 bis 10 Jahre und darüber hinaus.
So, aber dann machen wir es doch jetzt mal konkret und kommen mal zu unserer Eingangsfrage zurück. Buy the dip oder cash is king? Ja, du hast ja gerade gesagt, also man sollte das irgendwie aussitzen oder vielleicht dann doch eine Cashquote haben. Wie hoch ist deine Cashquote? Wie machst du das? Wie positionierst du dich da?
Ich habe es mir jetzt gar nicht ausgerechnet, aber ich habe tendenziell schon noch eine Cashquote. Bei mir ist natürlich auch so, dass da ich jung im Berufsleben bin, sozusagen ich relativ viel gerade anspare, auch im Verhältnis zu dem, was ich schon drinstecken habe. Das heißt generell so, dass ich immer relativ viel investiere und jetzt in so einer Phase dann schon mal versuche hin und wieder, aber auch auf Einzelaktienbasis zu schauen, okay, gibt es jetzt schon welche, die günstig sind, aber dann schaue ich nicht, sind jetzt 20% gefallen und dann kaufe ich sie, weil es gibt auch Titel, die sind 20% gefallen, zum Beispiel so eine Costco. Und die steht immer noch 5% höher als zum Jahresbeginn. Und wenn ich die zum Jahresbeginn nicht günstig fand, soll ich sie jetzt vielleicht auch nicht kaufen. Und das heißt, am Ende gucke ich dann halt fundamental auf die Einzeltitel und schaue mir an, okay, finde ich die günstig und attraktiv, so wie sie sind, und gucke gar nicht so auf die Kursentwicklung jetzt, die davor war. Und da findet man aber natürlich in solchen Phasen wie jetzt deutlich mehr, als man vor ein paar Wochen noch fand. Und was jetzt den großen Sparplan angeht, habe ich es immer so, dass wenn so eine Downwards-Phase ist, ich versuche das nochmal ein bisschen anzureichern, sozusagen, wenn noch Cash-Reserven da sind, aber immer auch so ein bisschen mit der Erwartung, dass natürlich noch weiter runtergehen kann und dass man dann vielleicht auch noch was haben will. Man muss auch sagen, das ist nicht 100% rational. Also wenn ich 100% rational wäre, würde ich sagen, ich weiß nicht, was passiert. Wahrscheinlich passiert an der Börse das, was immer passiert. Sie steigt im Schnitt 7-8%, das heißt, das ganze Geld sofort rein. So rational bin ich dann nicht, sondern ich bin schon jemand, der dann irgendwie spekuliert, okay, vielleicht geht es dann nochmal 20% runter, dass man nochmal was reinsteckt. Aber ich glaube, grundsätzlich, was ich auf jeden Fall mache, ist jetzt in solchen Phasen nichts zu verkaufen und Sparpläne und so weiterlaufen zu lassen.
Ja, ich habe das heute nochmal geteilt von Jeremy Grantham, einem der wohl legendärsten US-Investoren, Schöpfer eines der ersten Indexfonds in den 1970er Jahren. Das war noch kein ETF, sondern einfach nur mal ein normaler Investmentfonds, der einen Index nachbildete. Und Jeremy Grantham hat 2009 auch geraten, wenn man denn eine Cashquote hat, dann muss man irgendwann anfangen, sie einzusetzen. Weil wenn man sich immer mehr von den schlechten Nachrichten vom medialen Trara beeindrucken lässt, dann wird man es nie machen und dann drehen die Kurse irgendwann und dann läuft man den Kursen hinterher, hat vorher die ganze Zeit auf Rendite verzichtet, um eben die Cashquote zu halten und dann ist man aber trotzdem nach oben nicht dabei und das ist dann wirklich schwierig aufzuholen. Da ist man dann gleich besser mit dem Sparplan bedient, da läuft das automatisch, wenn man den aufstocken kann umso besser. Da ist man dann auch in einer glücklicheren Lage als Helmut. Damals, 1987, gab es eben nicht die Sparpläne, zumindest nicht so günstig, kostenfrei im Scalable Broker. Ja, das wäre damals praktisch gewesen, aber Demokratisierung von Geldanlage hat erst später eingesetzt. Nun ist es ja so, also Sparplan ist fein für alle diejenigen, die Vermögen aufbauen, für alle diejenigen, die sagen, hey, ich habe sowieso mein Arbeitseinkommen, das vielleicht auch gerade nicht von der Börse abhängt, so wie es damals bei Helmut ja zumindest teilweise schon der Fall war, was ja auch ein zusätzlicher Stressfaktor dann war für einen UBS-Banker. Und man hat einfach Zeit. 10 Jahre, 20 Jahre, 30 Jahre, okay, fein, einfach reinplockern. Nun gibt es aber eben auch die anderen, das muss ja nicht unbedingt die Situation wie bei Helmut und bei mir sein, dass man also Vermögensbildung im doch weiter fortgeschrittenen Stadium hat. Aber es ist schon irgendwie etwas da und das ist so signifikant, dass man sich halt schon fragt, wie will man das Ganze denn jetzt verwalten? Und Helmut, da bist du ja der beste Ansprechpartner. Hast du eine Cashquote und wie positionierst du dich, um diese Cashquote dann auch tatsächlich abzurufen? Wie überlistest du deine Psyche, dass nicht irgendwie immer die schlechten Nachrichten dafür sorgen, dass du es doch nicht tust?
Also ich habe eine Cashquote, die ist bei mir, ich sag mal, im Moment so 11,5%. Die ist, manche sagen jetzt, wow, das ist aber wenig. Ja, ich glaube, da gibt es auch keine Pauschalantwort. Ich meine, jeder muss irgendwie versuchen, für sich als Investor herauszufinden, was ist die geeignete Cashquote. Ich habe Kunden bei UBS kennengelernt, für die wäre 10% Cashquote viel zu wenig. Die würden eben, ich sag mal, in so einem Umfeld jetzt, ich sag mal, im Eis einbrechen. Also das muss jeder Anleger für sich finden, wie er eben auch mental eingestellt ist. So die aktuelle Cashquote, die ich jetzt bei knapp über 10, 11,5% habe, das ist die höchste Cashquote, die ich jemals in 43 Jahren Börsen hatte. Hängt vielleicht auch ein bisschen mit meinem Alter zusammen. So bei den ersten Crashs bin ich 100% voll investiert reingelaufen. Dann habe ich eben gelernt und bin älter geworden. Und dann hatte ich irgendwann mal dann eben, als dann so Dinge wie die Finanzkrise und so kamen, hatte ich dann mal so 4, 5, 6% Cash. Und jetzt bin ich eben im Prinzip, ich sag mal, dann fast beim Doppelten. Da hängt vielleicht auch mit dem Alter, weil ich stelle fest, je älter Investoren werden, investiere ich noch unheimlich gerne in Aktien. Ja, es gibt ja diese Faustformel. Das Beste ist ja, sage ich mal, die Aktienquote ist irgendwie das Alter minus 100. So, da ich ja jetzt im Prinzip 65 bin, also 100 minus 65 wäre also die ideale Aktienquote eines 65-Jährigen 35%. Da wäre ich grottenunglücklich. So, ich fühle mich jetzt mit diesen 88, 89% sehr wohl. Vielleicht, wenn ich dann in 10 Jahren ist meine Cashquote in einer Krisensituation vielleicht 14, 15%.
Hast du spezielle Limite? Hast du schon deine Watchlist auf dem Tableau liegen, wo da steht, okay, das sind die Aktien, die du eigentlich gerne kaufen würdest und bei den Niveaus machst du das? Oder
das mache ich. Ich habe ja heute Morgen zum Beispiel in Hongkong diese CK Hutchison aufgestockt, ja, weil Hongkong hat es ja eben jetzt, ich sag mal, auch kräftig erwischt.
Ist die Firma des Milliardärs Li Ka-shing, ja, der mal als der asiatische Warren Buffett galt, nachdem er in dem Mannesmann-Vodafone-Deal damals Milliarden abgesahnt hat. Und heute ist er vor allen Dingen in der Presse gewesen in den letzten Wochen wegen den Hafengeschäften, genau, CK Hutchison. Den gehören die Häfen, die laut Trump den Chinesen gehören, die jetzt an BlackRock verkauft werden, vielleicht auch nicht. Das wird wieder aufgelöst. Und CK Hutchison, das soll auch nochmal erwähnt werden, ist auch in unserem Alltag ziemlich präsent. Denen gehören nämlich 40% von Rossmann.
So, also das ist ja so, ich meine, du hast es gerade gesagt, die Aktie war eben so bei unter 40 Dollar. Dann kam eben plötzlich diese Meldung, da fließen jetzt 19 Milliarden Cash in das Unternehmen, weil man eben zu diesem Preis das eben an die amerikanischen Investoren gekauft hat. Dann schoss die Aktie ja, ich sag mal, von knapp unter 40 dann bis auf über 50 hoch in ein, zwei Börsentagen. Jetzt wird dieser Deal in Frage gestellt. und die Aktie ist wieder da, wo sie dann vor dem Deal war. Also sie ist fundamental, sage ich mal. Sie hat einen sehr hohen Abschlag auf den NAV. Das haben halt viele Konglomerate, aber...
Also NAV, nur kurz zur Erklärung, Net Asset Value, ja. Netto Vermögenswert. Da sind viele börsennotierte Beteiligungen drin, wenn man deren Börsenwert durchgerechnet mit der Anteilsquote mal auf CK Hutchison dann kalkuliert, dann stellt man fest, ist die Aktie eigentlich irgendwie ja 40-50% zu billig, wobei halt die auch nicht unbedingt die Preise realisieren können, die man an der Börse sieht für diese Beteiligung, denn da kannst du eben nicht mal unlimitiert Montagmorgen einfach 40% zum ersten Kurs schicken.
Ja. So. Und es ist ja so, dass dieses Unternehmen ja, ich sag mal, eben sehr preiswert bewertet ist mit dem KGV von irgendwie um die 7. Also die einen, also JP Morgan, da ist es sogar unter 7, bei UBS ist das KGV eben so knapp über 7. Dividendenrendite ist so eben je nach dem, was die Schätzung jetzt für 2025 angeht, dass sie steigen wird, so zwischen 5,6 und 6,3%. So, und jetzt über den Panama-Kanal-Deal, der jetzt in den Medien ist, übersieht man, dass es eben, ich sag mal, noch einen anderen Liquidity-Event gibt, und zwar im Telekom-Geschäft eben in England mit Vodafone, wo CK Hutchison jetzt auch wieder eben Geld zu fließen wird. So, und man sagt, da gibt's vielleicht eben dann auch Sonderdividenden. Ich sag mal, wenn dieser Panama-Deal zustande kommt, das muss man sich mal überlegen, alleine diese 19 Milliarden, die da zufließen dann, abzüglich der Schulden sind das 19 Milliarden, das entspricht ja, das ist ja im Moment mehr als der Börsenwert. Das heißt, wenn der Verkauf durchgeht des Panama-Kanals, dann ist das Cash mehr wert als im Prinzip die Aktie an der Börse derzeit. Also das zeigt eben, da ist eben, wie wir vorhin diskutiert haben, bei allen chinesischen Aktien dieser China-Abschlag drin. Und wenn ich dann solche Dinge sehe, dann ist bei mir, meiner Erfahrung nach 43, habe ich da eben kein emotionales Problem. Und dann sage ich eben, wow, die ist ja jetzt wieder da, als wenn der Panama-Deal eliminiert wäre. So, und ich sage mal, selbst wenn er eliminiert werden würde, ist das Unternehmen ja preiswert bewertet. Und man muss ja sagen, man verdient ja damit auch ganz gutes Geld mit diesem Geschäft. Also
aber hast du jetzt einen festen Plan, dass du sagst, also bei dem und dem Niveau verballer ich 2% von der Cashquote, beim nächsten Niveau nochmal 2%, und wenn wir dann irgendwie bei -50% sind, dann ist die Cashquote aufgelöst.
Ich mache das jetzt weniger nach den Indexständen, wie der S&P runtergeht, sondern ich gucke mir natürlich dann auch einzelne Unternehmen an, wo ich sage, weil die Watchlist, die besteht ja dann eben aus Unternehmen, etwas, was, glaube ich, in jedem Crash immer wieder dasselbe Problem ist, dass man merkt, man hat eben zu wenig Geld. Man hat dann nachher, wenn es immer weiter runtergeht, ja immer mehr Titel, weil die Watchlist wird ja jetzt praktisch mit dem Abschmelzen der Indizes, wird die ja eben dann, ich sag mal, wöchentlich größer um ein, zwei
Titel. Ja, das sagt uns gerade auch Markus König als einen Einwurf. Er war ein bisschen nervös die letzten Tage mit der Frage, was soll er denn zuerst nachkaufen? Noah hat ja darauf hingewiesen, dass zwar vieles runtergekommen ist, aber immer noch verglichen mit den Preisen von vor 6 Monaten nicht wirklich günstiger geworden ist. Mhm. Und dazu kommen halt auch die Bewertungen. Wir haben eben 3 Themen, die kritisch sind für Aktienbewertungen. Wir könnten uns auf schrumpfende Umsätze bei vielen Unternehmen einsetzen, auf geringere Margen und dann eben auch auf geringere Bewertungsmultiples aufgrund höherer Unsicherheiten. Und das relativiert dann auch alles, was wir so mit dem Thema KGV bisweilen bezeichnen, wo man ja sowieso immer kritisch sein muss. Und ihr merkt schon, ich gehe so allmählich so ein bisschen in diesen Fragemodus hinein, möchte aber, bevor wir dann wirklich gleich mal Community-Fragen auch ein bisschen am laufenden Band machen, nochmal auf ein Thema eingehen, und das ist Diversifikation. Einerseits innerhalb des Aktienanteils, andererseits so Cross-Asset, eben die Frage, nicht nur Aktien. Noah, wir haben in den letzten Tagen gesehen, dass es eigentlich völlig egal war, was man jetzt gerade im Depot hatte. Also es hat alles irgendwie gleich runtergehauen. Ja, Europa ist vorher ein bisschen besser gelaufen, aber wenn wir jetzt die letzten 5 Tage anschauen, S&P 500, Dow Jones, DAX, Eurostoxx, das ist so plus minus 1% irgendwie ähnlich. Trotzdem reden wir immer über Diversifikation, aber in solchen Phasen, das muss man ganz klar festhalten, bringt Diversifikation erstmal nichts innerhalb von Aktien, innerhalb von Sektoren, von Ländern. Bist du trotzdem ein Diversifikator oder sagst du, nee, du guckst ja eh einzelne Unternehmen, einzelne Geschäftsmodelle an und dadurch kommt die Diversifikation automatisch und du musst jetzt nicht dich dazu zwingen, was weiß ich, einen Ölwert auszusuchen oder eine Immobilienaktie?
Also ich glaube, die gewisse Diversifikation habe ich durch einen dann schon hohen ETF-Anteil, also einfach auch breit gestreute ETFs, die ich einfach im Depot habe. Und dann kommen auch eher die Einzelaktien nochmal dazu. Ich glaube, was da jetzt gerade auch bei der Frage, die war, was zuerst nachkaufen, wo man sich schon natürlich Gedanken machen kann, wenn man jetzt nur US-Tech-Werte kauft oder nur US-Sportartikelhersteller, gerade in so einem unsicheren Umfeld, wo eben auch viel reguliert wird und wo es dann einzelne Branchen nochmal härter treffen kann, da vielleicht dann versuchen, okay, ein bisschen aufzuteilen, wenn man ohnehin 10 Sachen auf der Watchlist hat, zu überlegen, okay, decke ich jetzt unterschiedliche Regionen ab, denke ich unterschiedliche Branchen ab. Und was da, glaube ich, wichtig ist, gerade wenn man jetzt auf Einzelaktien geht, viele schauen dann immer, was ist eine US-Aktie, weil sie den Standort in den USA hat. Aber zum Beispiel, wenn man auf eine Colgate schaut, dann haben die einen relativ großen Anteil in Lateinamerika vom Business. Und eigentlich muss man da eher auf den Umsatzanteil schauen. Also wo machen die Firmen Umsatz? Oder halt jetzt gerade mit Zöllen auch, wo produzieren die Firmen? Das ist sowas, was ich mir bei Diversifikation auch noch anschauen würde. Und ansonsten bei anderen Anlageklassen ist bei mir tatsächlich so, dass ich sehr stark auf Aktien eingenordet bin, aber eben auch, weil ich die Volatilität gut aushalte. Also für mich ist jetzt kein Problem, wenn das mal 50% runtergeht. Ich habe keine Dinge, die ich mir jetzt kurzfristig kaufen will und ich kann das gut aushalten. Deshalb brauche ich jetzt auch keine Depotversicherung in der Form, wo ich sagen will, okay, ich brauche jetzt irgendwas, was auf jeden Fall stabiler ist. Das ist aber natürlich eine persönliche Präferenz. Und wo man auch sagen muss, was sich natürlich in solchen Zeiten immer gut bewährt, sind irgendwie private Assets, die jetzt nicht gehandelt werden, ob es jetzt Immobilien sind, Startup-Beteiligung oder irgendwie Private-Equity-Fonds. Da muss man fairerweise sagen, wenn man jetzt messen würde, was die aktuell wert sind, wenn man versuchen würde, die in so einem Crash zu verkaufen, wären die auch weniger wert. Man sieht es nur nicht. Und ich glaube, das ist auch immer gut, sich vor Augen zu führen. Die Krux an der Börse ist halt, dass man jeden Tag die Kurse sieht und bei der Immobilie halt nicht, aber die Immobilie schwankt auch jeden Tag im Wert und in so Krisenzeiten fällt die auch mal stark, man sieht es halt nicht und ich glaube, sich immer wieder bewusst zu machen, okay, das ist eine reale Firma, die macht reale Umsätze, das ist auch in solchen Krisenzeiten immer ganz gut, um nicht zu nervös zu werden.
Ja, das können sicherlich Aktieninvestoren von Immobilieninvestoren lernen, ja, nicht jeden Tag darüber nachzudenken, wie ist denn eigentlich jetzt der Preis für den Wert, der mir gehört. Bei Immobilien ist diese Preisermittlung halt ziemlich mühsam und deswegen macht man es nicht. Und also wenn man jetzt so eine Immobilie da hat und die ist gut bewirtschaftet, da fließt die Miete, der Standort wird nicht schlechter, naja, dann macht man sich auch nicht wirklich Gedanken darüber, wie müsste man sie jetzt in seiner Privatbilanz eigentlich ansetzen, sondern man freut sich, dass dieser Investment Case, nämlich Immobilie gut bewirtschaftet, Miete kommt rein, trägt vielleicht die Finanzierung genau im kalkulierten Rahmen, läuft alles, ja, dann ist man doch damit zufrieden und macht sich nicht allzu viele Gedanken. Auch das auf jeden Fall ein Tipp für alle diejenigen, die jetzt nervös sind. Jetzt haben wir gerade schon sehr stark über dieses Thema Länder gesprochen und ich habe das ja in den letzten Jahren auch immer wieder erwähnt, wir müssen mit diesem US-Anteil in den Indizes schon aufpassen, wenn man damit argumentiert, weil eine Microsoft geht damit, was weiß ich, 4% ein, weil sie de jure ein US-Unternehmen ist, aber sie machen eben 50% von ihrem Geschäft außerhalb der USA und das zu großen Teilen auch mit Intellectual Property und Zöllen, also dem, was Trump eigentlich gar nicht will und was auch nicht entsprechend bestraft wird. Aber das zeigt auch, wie diese Länder Diversifikation von einem Index zwar vorhanden ist, aber für uns oft nicht so visibel ist, weil die Statistik immer nur vom juristischen Sitz ausgeht. Man müsste es eigentlich durchrechnen nach Umsätzen. Das kann man manchmal bekommen. Ich habe das verschiedentlich geteilt bei MSCI. Beispielsweise sind das dann so rund 30% von dem US-Anteil, die halt mit Umsätzen in andere Teile der Welt gehen. Bei Europa ist das deutlich höher, aber es bräuchte eigentlich irgendwann mal Indizes, die vielleicht gleichgewichtet sind, nicht nach Börsenwert, sondern gleichgewichtet nach Umsatzanteilen und Geschäftsanteilen in den jeweiligen Regionen der Welt. Das vielleicht mal so als Anregung. Aber dazu passt eine Frage von Twinkling of Bliss, wenn ich das richtig sehe. Puh, also mit meinen Gleitsichtgläsern funktioniert das auch nicht, aber die Frage kann ich lesen. Welche Regionen oder Länder sind aktuell unterschätzt? Und Helmut, ich muss dich da gleich auf ein Land ansprechen, in dem du häufiger mal zu Besuch bist, glaube ich, und dass du auch von der Kapitalmarktseite her recht positiv in der Vergangenheit immer besprochen hast, nämlich Singapur. Glaubst du, dass Singapur letztes Jahr ja eine der erfolgreichsten Börsen weltweit immer noch unterschätzt ist? Werden die als Finanzzentrum davon profitieren, dass man einen Stabilitätshort sucht, dass reiche Familien aus den USA sich wegdiversifizieren, nicht nur Geld in die Schweiz, sondern auch nach Asien bringen wollen? Oder glaubst du, die werden schon von den Zöllen, weil Industrie haben sie ja eben auch, die exportiert, stark getroffen?
Also ich glaube, im Exportgeschäft sind sie da genauso tangiert wie alle anderen Länder. Jetzt hat Singapur natürlich im Vergleich zu anderen Ländern, jetzt sage ich mal wie Indonesien oder Thailand oder Malaysia, einen sehr, sehr, sehr starken Finanz- und Bankensektor. Und man sagt ja auch, Singapur ist so ein bisschen die Schweiz des fernen Ostens, beziehungsweise Singapur konkurriert da eben ganz stark auch mit Hongkong, was ja immer mehr unter chinesischem Einfluss steht. Also ich sehe die Zukunft von Singapur sehr, sehr, sehr positiv langfristig, weil man sieht eben bei den, und das sind ja nicht nur die drei lokalen großen Banken in Singapur, sondern dort sind ja auch, sage ich mal, Häuser wie mein ehemaliger Arbeitgeber, der in Singapur ja sogar zu Marktführer ist. Ja, da ist eine HSBC, da ist eine Citibank. Und man sieht eben, wie eben diese Stabilität des Landes, diese politische Stabilität, dieses juristische System, was eben sehr stabil ist, schon in den letzten Jahren massiv Gelder eben auch von Family Offices anzieht. Also so weit, dass teilweise die Banken jetzt eben in Singapur hingehen und sagen, so neue Kunden, da geht unter 10 Millionen Singapur-Dollar gar nichts mehr. Also da reden wir dann hier, ich sag mal, irgendwie so über 6 Millionen Euro. Also wer als Deutscher jetzt, ich sag mal, zu UBS in die Schweiz gehen will und dort Wealth Management Kunde werden möchte, der kann das bereits mit 1 oder 2 Millionen Euro machen. In Singapur sind diese Levels einfach so hoch.
Weil, also arm sein ist in der Schweiz keine Schande, ne?
Ja, es ist keine Schande, weil eben auch Singapur da natürlich das Problem haben, was wir auch eben täglich kennen, eben den Fachkräftemangel. Es gibt zu wenig Banker. Ja, und Singapur profitiert eben seit Jahren davon, eben dass Hongkong eben immer mehr in den Einflussbereich von China geht. Aber ich würde auch Hongkong noch nicht abschreiben. Und ich bin heute nicht so vermessen, dass ich jetzt sagen würde, welcher dieser Finanzplätze in 10 Jahren jetzt in Südostasien der führende sein wird. Ich glaube nur, dass beide eben in 10 Jahren eben ganz oben in der Champions League mitspielen werden, weil eben sehr, sehr, sehr viel neues Geld auch in Asien eben entsteht und dort natürlich auch diesen Hort der Sicherheit und der Stabilität sucht. Insofern hätten wir jetzt dieses Gespräch heute Abend jetzt, ich sag mal, ein paar Wochen später. Ende Mai kommt jetzt für 4 Tage eine chinesische Investorengruppe zu Besuch nach Bonn zu mir für einige Tage. Das sind eben ehemalige Freunde, also ehemalige Kunden und heutige Freunde der UBS. Und da werden wir natürlich auch diese 3-4 Tage, die wir in Bonn behoffen, die schön im Wetter verbringen, sehr, sehr, sehr intensiv eben uns austauschen. Ich lerne von denen eben, weil die sind halt einfach sehr viel näher in ihre Region. Und ich werde natürlich dann so ein bisschen von dem erzählen, das ist ja auch spannend, was wir ja eben im Moment gerade in Europa erleben. Das sind so, also man merkt eben, das hatte ich ja auch schon geschrieben, also wir reden ja immer über den amerikanischen Investor, der jetzt stärker in Europa investiert, und man sieht es ja auch, dass Gelder aus Amerika abgezogen wird. Nein, aber auch asiatische Investoren stellen vermehrt interessierte Fragen.
Auf Europa kommen, wir gleich noch, wovon Europa profitieren kann. Lass uns noch kurz in Asien bleiben. Ja. Der FH Simon ist auch der Meinung, die Musik spielt jetzt in Asien, speziell in China. Ja, mag sein, aber Singapur, wenn man das mal so aggregieren kann, was du gerade gesagt hast, ist natürlich auch eine Art Gateway nach Asien. Insgesamt nur halt ein relativ sicherer, was das Rechtssystem angeht, und mit den Banken hat man dort ja auch schon eine ganz gute Ausgangsbasis. DBS Group war, glaube ich, eine Aktie, also die größte Bank in Singapur, Noah, die auch schon öfter bei euch im Podcast und im Newsletter war. Was denkst du generell über Asien, Singapur, auch ein Thema für dich? Oder guckst du so eher auf die Emerging-Seite in Asien, gerade so diese kleineren Länder? Es gab jetzt beispielsweise ja von Goldman Sachs eine Studie über Indonesien, bis 2050 soll das eine der Top-Volkswirtschaften sein, alleine wegen der schieren Bevölkerungszahl. Wie stehst du dazu?
Also gucken wir uns sicher an. Ich glaube, jeder, der schon mal Einzelaktien selber analysiert hat, die große Krux an diesen Ländern ist, wenn man da mal auf die Investor Relations Seite von so einem Bukala Pakt zum Beispiel, so das Amazon Indonesiens, geht und sich mal so einen Bericht ansieht, das ist in der Analyse nicht so einfach. Da sind nochmal ganz andere Kennzahlen, die da aufgeführt werden. Das ist nicht so einfach zu entziffern. Man ist auch nicht
immer so. Das musst du erklären. Das sind andere Kennzahlen. Wieso? Kennen die nicht Umsatz, Gewinn und Cashflow, Dividende?
Umsatz und so. Also,
andere Kennzahlen kennen wir auch bisweilen bei deutschen Hightech-Unternehmen. Das sind ja diese alternativen Leistungskennzahlen, Adjusted EBITDA.
Aber also damit meine ich auch vor allem dann sprachlich teilweise anders und nicht so einfach zu lesen. Und man weiß ja nicht ganz genau, okay, kann man jetzt 100% vertrauen, und oft sehr verworrene Gesellschaftsstrukturen und so weiter. Also ich glaube, das ist immer sowas, was ich auch zusätzlich einpreise, einfach so eine gewisse Unsicherheit. Was ich tatsächlich spannend finde, auch so aus einer unternehmerischen Aktionärssicht, ist tatsächlich Lateinamerika. Ich finde, dass echt viele sehr, sehr starke Firmen unternehmerisch gesehen in Lateinamerika gebaut werden. So bestes Beispiel eigentlich Mercado Libre, die es einerseits geschafft haben, so ein mexikanisches Amazon zu bauen, andererseits auch nochmal eine Art PayPal-Klon zu bauen. Also die machen mittlerweile die Hälfte ihres Gewinns mit einem Finanzierungsgeschäft, mit einem Kreditgeschäft. Auch eine Nubank zum Beispiel, eine extrem starke Neobank, in die sogar Warren Buffett mal investiert hat, beziehungsweise seine zwei Investmentmanager. Das heißt, so aus unternehmerischer Sicht finde ich Lateinamerika sehr spannend. Und dann natürlich auch China, diese ganzen Länder, aber eben immer mit einem gewissen Risikoabschlag. Was ich zum Beispiel auch immer spannend finde, aber auch immer ein bisschen schade, ist Japan und Südkorea. Da handeln die Firmen ja teilweise auch mit einem sehr hohen Abschlag. Es gibt auch diesen berühmten Korea-Abschlag. Da ist halt das Problem, der ist zu Teilen echt gerechtfertigt, weil die Firmen halt teilweise schlecht gemanagt werden, von Familien kontrolliert werden, man da als Aktionär gar nicht so viel Zugriff hat. Das gleiche in Japan, wo irgendwie Aktionärsoptimierung sich noch nicht so rumgesprochen hat, die teilweise auf Horden an Cash sitzen, nicht so eine richtig gute Ausschüttungspolitik fahren. Das hat sich aber in den letzten Jahren schon immer mehr geändert. Und da ist theoretisch natürlich viel Potenzial. Wenn man sagt, okay, wenn diese Strukturen mal aufgebrochen werden, dann sind da viele sehr gute Firmen mit guten Geschäftsmodellen, die eigentlich deutlich besser aus Börsensicht jetzt gemanagt werden könnten. Und das ist auch so, was ich mir anschaue. Aber da ist halt immer die Frage, woher kommt dann endlich dieser Katalysator, der damals zu einer Bewegung führt? In Japan gab es das jetzt so ein bisschen, aber es ist alles sehr zäh und langsam.
Helmut, das ist ja auch so ein Ding, ne? Also Asien und speziell Japan, das kennen wir Älteren ja auch schon sehr lange, auch aus so Werbeprospekten der Fondsindustrie, so aus den 90er Jahren, wenn einem gerade nichts Besseres eingefallen ist, ja. Was konnten sie gerade wieder für Produkte verkaufen? Dann kamen halt diese Prospektchen, in Japan geht die Sonne wieder auf. Ja. Ne? Schön poetisch, dann der dicke rote Punkt vorne drauf, und ja, jetzt soll Japan, weil es ja so günstig bewertet ist und technologisch so weit fortgeschritten ist, dann mal endlich durchstarten. Wir müssen einfach konstatieren, also so richtig so eine Erfolgsstory ist das auch nicht geworden. Es lief ja mal an der Börse zumindest ganz ordentlich die letzten Jahre, aber aus Euroland-Sicht ist halt durch die Währungsseite einiges von diesen Gewinnen wieder verdampft. Und auch wenn ich jetzt sage, naja, so Australien und Hongkong und alles mal zusammennehmen, so Asien, also abgesehen von einzelnen Stories wie jetzt einer DBS, gebraucht hättest du es nicht unbedingt im Portfolio, aber wir gucken ja nach vorne und sagen, naja, Diversifikation verhindert das schlechteste Outcome. Ja, es heißt nicht, dass man das Beste kriegt und das Beste überhaupt nur anstrebt. Man will nur das Schlechteste vermeiden. Für dich auch Japan jetzt so ein Thema vor dem Hintergrund des Trumpschen Zollhammers, dass das irgendwie ein Katalysator sein könnte?
Ein zusätzlicher Katalysator. Also ich möchte zunächst einmal da auch zustimmen, was Noah gesagt hat. Wenn man eben, und das gilt durchaus auch, oder früher war das so für japanische Firmen, wenn man dort so bei Investor Relations sich das mal anguckt oder eben Strukturen der Unternehmen teilweise, also ich sag mal, um da so eine Aktionärskultur entstehen zu lassen, wie wir sie, ich sag mal, in Perfektion in Amerika die letzten Jahrzehnte haben, da muss man noch einiges tun. Aber die Regierungen, also gerade die chinesische Regierung will ja eben den Aktienbesitz fördern. Also die arbeiten da zum Beispiel mit Freibeträgen. Da können wir als deutsche Sparer nur träumen, was die da eben alles machen wollen. Es ist ja auch so, bei dem Asiaten, der Asiate ist auch ein bisschen anders als der Europäer oder der Amerikaner. Für den Asiaten ist in erster Linie erstmal, wenn er eben, ich sag mal, an Vermögen kommt und dann investiert, die Immobilie an erster Stelle. Das sehen wir ja jetzt zum Beispiel, die Chinesen haben in dieser Wohlstandswelle der letzten 15 Jahren eben sich heftig am Immobilienmarkt engagiert, so weit, dass die Preise da eben vollkommen überzogen sind und man jetzt viel zu viele Immobilien hat und eben wir ja eine Immobilienblase dort gerade durchmachen. Diese Immobilienblase sehe ich zum Beispiel auch so ein bisschen als Chance und das nutzt eben auch die chinesische Regierung jetzt zu praktisch eben hier die Sensibilität zu stärken und zu wecken, dass eben der Aktienmarkt interessant sein könnte. Die chinesische Regierung mahnt das ja bei Unternehmen an, auch, ich sag mal, eben offener zu sein, transparenter zu sein, also ich sag mal, Dividendenpolicies eben zu etablieren, eben, dass dann nachhaltige Ausschüttungen geschehen. Also dass eben, ich sag mal so, dieses zarte Pflänzchen einer Aktienkultur, so wie es sich ja bei uns in Deutschland die letzten Jahre toll entwickelt hat, wie es natürlich in Amerika eben seit Jahrzehnten entsteht, das fehlt natürlich in Asien noch so ein bisschen. Aber ich bin da zuversichtlich, dass das eben kommen kann. Und das führt dann eben zu einer Nachfrage. Man muss ja auch eben sagen, der Konsument, also die meisten Konsumenten leben ja eben in Asien und die werden eben auch immer wohlhabender. Wenn du jetzt als Konsument von unten in, ich sag mal, in die Mittelschicht steigst, ja, dann kannst du dir erstmal andere Dinge leisten. Als es Deutschland nach dem Zweiten Weltkrieg dann langsam besser ging, so in den 50er Jahren, dann kam ja diese berühmte Fresswelle. Das heißt, also haben die Deutschen erstmal gegessen, dann haben sie Urlaub gemacht und dann später, als der Wohlstand noch weiter zugenommen hatte, dann fing man eben dann auch an zu investieren. So, und da ist Asien, ich sag mal, auf dem Weg, aber natürlich noch nicht so weit. Also ich bin, was Asien angeht, eben sehr positiv. Die Unternehmen müssen da was tun, transparenter werden, klare Strukturen entwerfen. Ja. Und Noah hat recht, da ist in Indonesien, ist es da noch viel schlimmer als in Hongkong. Also wenn man heute in Hongkong bei den großen Unternehmen auf diese Investor Relations Seiten geht, da kommt man eben, ich sag mal, die Zahlen, wie wir sie eben auch kennen, verständlich. Und ich bin also, was Asien angeht, eben einfach langfristig sehr, sehr, sehr positiv. Und man muss ja mal bedenken, so große Kursgewinne brauchen wir ja gar nicht. Ja, wenn ich jetzt zum Beispiel so eine Zika Hutchison oder eben eine chinesische Großbank kaufe, die mir, ich sag mal, meine Bank of China hat in den letzten 5 Jahren, ich sag mal, 30% zugelegt, der Kurs. Aber die zahlen dafür jedes Jahr 9% Dividendenrendite und die Dividende ist jedes Jahr gestiegen in den letzten 5 Jahren. Also das heißt, wenn ich so hohe Dividenden habe, muss ja die Aktie auch nicht ins Boden, also ins Uferlose steigen. Ja.
Und es ist natürlich auch gerade in Zeiten, in der man eben den Belohnungseffekt nicht bekommt, durch Kurssteigerungen, sehr angenehm trotzdem dabei zu bleiben, wenn man sieht, das Investieren lohnt sich eben doch, weil es kommt regelmäßig etwas aufs Konto, Großwetterlage, monetärer Nieselregen, habe ich es mal genannt. Und das kann man mit Einzelaktien dann wirklich erreichen. Oder wer halt sagt, naja, das Einkommen wäre schon ganz wichtig. Ich hätte gerne höhere Dividendenrendite als das, was ein Weltportfolio bietet. Dann gibt es eben dafür auch Dividenden-ETFs. Und egal, über welche Region wir jetzt sprechen, ob USA, ob Europa, ob Asien, eins sollten wir nicht vergessen, dass solche Weltportfolio-Indizes, vor allen Dingen, wenn sie wirklich die ganze Welt umfassen, wie der FTSE All World oder der MSCI All Country World, eben sich selbst aktualisierende Systeme sind und dafür ja gerade in dieser unsicheren Welt- und Wirtschaftslage eigentlich prädestiniert sind. Denn das, was dann künftig einen Aufstieg erleben wird in dieser möglicherweise neuen Zeit, das wird dann eben sukzessive höher gewichtet. Und das, was einen relativen Abstieg erlebt, sinkt dann sukzessive im Anteil. Das ist ein Anpassungsprozess, der natürlich Zeit braucht, der nur sukzessive erfolgt. Es wird ja nur beim kapitalisierungsgewichteten Index der Markt, das Marktverhältnis abgebildet. Es gibt ja keine willkürliche Entscheidung, dass jetzt irgendjemand sitzt bei BlackRock oder bei Vanguard, so, Apple hat jetzt 4%, sondern das ist rein das Spiel der Börsenkräfte der Bewertungen. Und je nachdem, wie die sich entwickeln, wird das auch sich in dem Index reflektieren. Insofern ja, ein globaler Index, lieber Raymond Reddington, ist weiterhin eine smarte Lösung als Depotbasis. Und ob man und wie man jetzt nachkauft, das hängt davon ab. Hat man eine Cashquote? Ja, dann haben wir ja drüber gesprochen. Die Cashquote, gerade beim ETF, ist es ja auch einfach möglich, sukzessive einplanen. Da kann man dann durchaus auch so eine Leiter machen. Bei minus 20, bei minus 30, bei minus 40, bei minus 50 beispielsweise, mal ganz ins Unreine gesprochen. Oder eben kontinuierlich nachkaufen über einen Sparplan und am Ende läuft es dann entweder automatisch oder diskretionär auf das zurück, was unser lieber, wo ist er denn jetzt? Habe ich ihn jetzt verschwendet? Nein, da ist er, unser Sumit Kumar, Grüße gehen raus an die Parkett-App, schreibt nämlich Sumit, buy the dip ist hier ganz klar seine Devise, wobei wir immer sagen wollen, ja, der Dip ist jetzt da, man kann ihn kaufen, aber wir alle wissen nicht, und das sollte immer klar sein, wie weit der Dip noch gehen kann. Übrigens auch eine interessante Frage, die an dieser Stelle gerade reinkam, kann es denn eigentlich noch mal sowas geben, wie wir das im Jahr 2000, 2008 gesehen haben, so ein längerer Crash? Vielleicht sehen wir ja einfach jetzt diese schnellen Abverkäufe einfach nur und diese schnellen Erholungen, so wie in den letzten Jahren. Lange Crashs kann es gar nicht mehr geben, ist eine Argumentation, weil früher oder später sowieso die Notenbanken reinspringen und die Märkte mit Geld fluten. Helmut, was meinst du?
Da ist was dran, Christian. Die Entwicklungen gehen natürlich heute sehr schnell. Wir kriegen das eben alle jetzt heute mit. Ja, nehmen wir heute jetzt nochmal den Dow Jones. Der war heute 1400 Punkte im Plus. Jetzt ist er 600 Punkte im Minus. Wir reden da über 2000 Punkte. In der Zeit, wo wir jetzt hier, ich sag mal, anderthalb Stunden diskutieren. Das ist halt die Geschwindigkeit, wie wir Informationen aufnehmen. Mir hat mal ein Analyst gesagt, wir wollen es jetzt nicht hoffen. Wenn es jetzt ein Attentat auf den amerikanischen Präsidenten geben würde, dann würden das, ich sag mal, 5 Milliarden Menschen in etwa live miterleben. Als Lincoln vor über 200 Jahren in einem Theater erschossen wurden, bekamen das die Börsenteilnehmer in Paris erst nach 2 bis 3 Wochen. als Information. Also insofern, wir bekommen es heute alle mit. Ich habe mal so eine Story gehabt, 1991, da war ich ganz frisch bei einer US-Investmentbank, wo plötzlich eben auch genau wie heute die Börse ganz schnell nach unten brach, weil der damalige Präsident Bush vor laufenden Kameras bei einem Abendessen in Tokio beim japanischen Premier einen Schwächeanfall hatte und sich übergeben musste. Ja, und das hat man live gesehen und auf Bloomberg konnte man sehen, wie Dollar und amerikanisches, also amerikanische Assets dann eben entsprechend dann eben sofort reagierten. Wie gesagt, vor 200 Jahren dauerte das dann 2-3 Wochen, bis du dann eben dann in Düsseldorf, wo ich damals bei Merrill Lynch sah, die Nachricht bekamst, weißt du eben, Abraham Lincoln wurde eben erschossen. Heute, wenn eben du...
Aber da warst du noch nicht dabei, ne? Als da war ich noch nicht dabei. Da war Helmut noch nicht an der Börse. Ja, es kommen weiterhin...
Da gebe ich dir recht, Christian. Es ist heute eine deutlich höhere Geschwindigkeit. Und wir sehen es ja an dem heutigen Tag. Und der ist ja auch noch nicht ganz zu Ende. Aber es sind jetzt schon wieder über 2000 Punkte von oben nach unten. Das sind schon Bewegungen, die eben, ich sag mal, eben schneller sind, als sie früher eben waren. Aber deswegen glaube ich, auch wenn ich es gerne tun würde, man kann halt nicht ausschließen, dass wir nochmal ein Umfeld auch irgendwann in den nächsten Jahren bekommen, wo man sagt, es ist wirklich mal wieder dieses Nervenkostüm gefragt, dass es dann unter Schwankungen, sage ich mal, vielleicht auch mal wieder 2 oder 3 Jahre nach unten geht.
Oder auch einfach mal 10 Jahre seitwärts. Auch das können wir am Ende nicht ausschließen. Es ist alles vielleicht unwahrscheinlich, aber ausschließen können wir es nicht. Und wir haben sicherlich in den ersten 11 Wochen Trump eines gelernt. Wir müssen das Unvorstellbare schon denken und wir sollten nichts ausschließen, auch nicht mit Blick auf die Staatsverschuldung. Ich finde es übrigens ganz toll, dass wir weiterhin so eine lebhafte Diskussion im Livestream auch haben, an der sich sehr, sehr viele beteiligen. Ich kann leider nicht alles einblenden hier. Einfach auch mal ein kontroverses Statement. Kontra gibt es natürlich auch. Ja, diese China-Begeisterung, schreibt der Geldhoch 2 nochmal, erinnert mich sehr stark an die Russland-Euphorie und Gazprom und Co. Hauptsache billig, Dividende etc. Wie es geendet hat, weiß man in der Tat. Auch da geht es wieder um Diversifikation. Wir haben uns bei Russland damals sehr entscheidend auf Russland verlassen. Jetzt geht es darum, dass China, glaube ich, eine von 104 Positionen im Depot von Helmut ist, oder sind es inzwischen schon 107 geworden? Also
105,
also breite Diversifikation. Aber ganz klar, wenn wir über Bündnisse, Partnerschaften mit China reden müssen, dann werden wir auf jeden Fall Kröten schlucken müssen gegenüber dem, was wir in den letzten Jahren gemacht haben. Lasst uns gegen Ende nochmal auf das gucken, was so in den meisten Fragen drinsteckt. Da kommt immer wieder: um welche Sektoren geht es denn? Wir haben jetzt viel über Länder gesprochen. Welche Sektoren sind denn für euch spannend? Noah, du bist ja im Tech-Sektor, könnte man ja fast sagen, zu Hause. Guckst dir aber auch gerne irgendwelche Marken an. Bist du da trotzdem nicht limitiert auf Sektoren? Könntest du dir auch einen Ölwert vorstellen?
Öl jetzt nicht, aber vor allem auch wegen der hohen Ölpreisabhängigkeit, und da habe ich einfach keine Expertise, das Geschäftsmodell irgendwie gut einzuschätzen. Was ich zum Beispiel noch sehr spannend finde, sind auch so Einzelhandelsmodelle. Zum Beispiel Podcast öfter erwähnt, haben wir so eine Dino Polska, so eine polnische Einzelhandelskette, die extrem stark wächst. So sehr stabiles Geschäftsmodell, haben so eine Form von Laden, die sie in jedes polnische Dorf hinbauen. Und da haben sie den Vorteil, dass da die ganzen Tante-Emma-Läden aussterben. Für die großen Supermärkte sind die Dörfer aber zu klein. Und da expandieren die stark. Das ist jetzt kein Modell, das auf einmal ein Ten-Bagger wird, aber einfach solides, stabiles Wachstum, solides, stabiles Geschäftsmodell. Und solche Dinge gucke ich mir an. Oder eine MTU, ein Triebwerksbauer. Die haben sehr langfristige Verträge, über 10, 20 Jahre sind die exklusive Lieferanten von Triebwerken, entwickeln die gemeinsam, haben eine enorme Expertise, auch tendenziell einen Markt, der in Zukunft wachsen wird. Und das sind auch so Geschäftsmodelle, die ich mir bei der richtigen Bewertung dann anschaue. Und Tech tatsächlich bin ich jetzt einmal in die großen Titel dann über ETFs schon so sehr stark gewichtet. Das heißt dann punktuell vielleicht mal kleinere Dinge, wenn ich denke, okay, da habe ich jetzt irgendwie eine Überzeugung dazu, wie jetzt zum Beispiel, habe ich jetzt nicht im Depot, aber es wäre ein Beispiel, was ich mir vorstellen könnte, so ein Mercado Libre, einfach eine sehr gut geführte Firma mit sehr viel Rückenwind in einem Markt, den ich attraktiv finde, mit einem sehr guten Management. Das sind so Cases und Branchen, die ich mir anschaue. Ich glaube, wo man generell drauf achten muss, viele fragen sich auch jetzt, okay, wo kann ich investieren, was möglichst nicht von den Zöllen betroffen ist? Das kann kurzfristig richtig sein. Ich glaube, langfristig sollte man schon eher denken, okay, was sind einfach attraktive Geschäftsmodelle mit Burggraben? Und dann ist ja die Wahrscheinlichkeit auch am höchsten, dass jetzt eine Firma, die einen Burggraben hat und ein einzigartiges Produkt, dass die dann am besten die Zölle auch im Zweifel weitergeben kann, als jetzt eine Firma, die vielleicht jetzt gerade wo produziert, wo nicht ganz so ein hoher Zoll ist, aber eigentlich kein gutes Geschäftsmodell hat. Das heißt, jetzt so kurzfristig auf einzelne Regularien zu optimieren, da wäre ich vorsichtig, sondern doch eher wieder auf Qualität gehen und am Ende auf Branchen, wenn man jetzt Einzelaktien macht, die man versteht, und wenn man nicht Einzelaktien macht, auch trotzdem breit streuen, ist, glaube ich, sinnvoll. Und jetzt auch nicht nur Tech zu machen, weil man denkt, okay, Tech ist die Zukunft, sondern trotzdem dann breit zu streuen. Aber ich glaube, das lernen gerade auch sehr viele.
Ja, und einfach nur irgendetwas zu machen, weil es momentan nicht von Zöllen irgendwie stark betroffen ist, das muss ja nicht heißen, dass es in 2 Wochen nicht schon wieder ganz anders aussehen kann. Ja, also so ein Beispiel, was wir in den letzten Tagen gesehen haben, eine Fresenius Medical Care, die ja ein sehr starkes Dialysegeschäft in den USA hat, also dort vom Binnenmarkt abhängt, wurde eine Zeit lang mal eher auf der positiven Seite gespielt. Aber da haben wir natürlich das Risiko, dass Trump auch an die Gesundheitskosten ran will. Und am Ende werden dann irgendwelche Erstattungen in diesem ohnehin extrem komplexen US-Gesundheitssystem reduziert. Und dann haben wir da wieder ein anderes Problem. Und insofern sollte man wirklich mit den regulatorischen Themen aufpassen. Und gute Unternehmen, du hast eben Dino Polska genannt, die können ja auch in ihrem Binnenmarkt erstmal sehr aktiv sein. Und wir haben ja nicht nur einen Binnenmarkt in Polen und einen Binnenmarkt in Deutschland und einen Binnenmarkt in Frankreich. Wir haben hier in Europa einen Binnenmarkt mit 450 Millionen Konsumenten. Der ist größer als der US-Markt. Ja, wir haben das Problem, dass wir kulturell ein bisschen unterschiedlicher sind, dass wir nicht dieselbe Sprache sprechen wie in den USA, aber trotzdem können wir aus diesem Binnenmarkt viel, viel mehr Kraft rausholen, als das in den letzten 20 Jahren gelungen ist. Und auch das ist, wenn wir nach vorne schauen, auf jeden Fall eine der Themen, die Hoffnung machen, dass auch wenn wir eine Zeitenwende erleben, diese Zeitenwende durchaus am Ende auch wieder zum Guten führen könnte. Helmut, es gibt noch ein paar Nachfragen zum Thema Branchen und bei dir will ich das gleich fokussieren, ja, auf das Thema Consumer, denn der Tobias G. stellt eine interessante Frage. Ist Basiskonsum nicht auch Luxus? Muss es in wirtschaftlich schwierigen Zeiten denn wirklich die Colgate-Zahnpasta sein oder tut's dann auch nicht die billige No-Name-Zahnpasta? Also die Handelsmarken, die den etablierten Markenherstellern vielleicht den Rang ablaufen, gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten. Wie gehst du mit diesem Risiko um?
Ist Colgate ein gutes Beispiel? Viele denken, Colgate ist eben jetzt nur diese Trademark-Zahnpasta und viele wissen gar nicht, dass ja eben Colgate zum Beispiel auch mit ihren Produkten eben in verschiedenen Preissegmenten. Es gibt dort eben, ich sag mal, auch dann billigere Zahnpasta, die dann eben auch sozusagen verkauft wird. Insofern sage ich mal, glaube ich, es gibt sicherlich Konsumgüter, die eben, ich sag mal, wenn eben der Geldbeutel bei den Konsumenten noch enger wird, die dann vielleicht mal vorübergehend, ich sag mal, den Markenartikler vielleicht auch mal etwas nach hinten schieben. Aber wie gesagt, da gibt es dann Unternehmen wie Colgate, die ohnehin das gesamte Spektrum abdecken. Oder nehmen wir mal ein anderes Unternehmen, Procter & Gamble. Ich meine, wenn junge Eltern dann eben, ich sag mal, im Endeffekt dann eben die Windeln für ihr Neugeborenes einkaufen, dann ist es für sie halt doch sehr, sehr wichtig. Und da bin ich auch fest überzeugt, selbst wenn man den Geldbeutel in der Familie dann enger schnallen muss für das eigene Kind, greift man dann trotzdem immer noch zu der Qualitätswindel.
Ja, und wer haben ja letztens auf einer Veranstaltung, wo wir beide waren, auch noch über ein anderes Unternehmen gesprochen, nämlich Procter & Gamble, die ja im ähnlichen Bereich aktiv sind, noch weiter diversifiziert sind und die ja auch diese gesamte Kette von wirklich sehr günstigen Produkten bis hin zu Hightech, also der Ultraschall-Zahnbürste mit gekoppelter App, abdecken. Und da ist dann eben für alle Konsumentenbedürfnisse und auch für unterschiedliche Wirtschaftslagen alles dabei. Sie schaffen es aber, den Kunden an diese Marke Procter & Gamble zu binden. Und selbst wenn man dann sagt, okay, ich nehme jetzt halt mal etwas günstigeres von dem Konzern, ja, man bleibt aber dann. Was halt schwierig ist, wenn man sich einmal von einer Marke verabschiedet hat, final, dann wieder zurückzukommen. Ja, also da gibt es ja auch Studien drüber, das sollte nicht allzu lang laufen, dass man Alternativen nutzt, mit den Alternativen klarkommt, dann wird man hinterher die ursprünglichen Marken tatsächlich nicht mehr kaufen. So, wir haben es tatsächlich 22 Uhr. Es ist noch eine lebhafte Diskussion hier. Es gibt noch ein paar Fragen. Immer wieder kommt die Frage, ich nehme jetzt exemplarisch sie auch nochmal von Tobias rein, wäre ein Amerika-Abschlag nach der Amtszeit von Trump nicht obsolet? Naja, wir wissen alle nicht, was nach Trump kommt und wer nach Trump kommt. Und wir sollten nicht glauben, dass wenn danach J.D. Vance kommt, der sagt, ach Mensch, das mit den Zöllen war alles Mist und jetzt machen wir mal wieder Freihandel. Und wir wissen ja auch nicht, was die Demokraten bis dahin so machen. Also ob es die Demokraten überhaupt noch gibt. Also ich sehe sie momentan gar nicht. Ich nehme sie nicht wahr. Hat irgendjemand was gehört von Kamala Harris beispielsweise oder Nancy Pelosi? Die ist wahrscheinlich mit Aktienhandeln beschäftigt. Aber Fakt ist, der Anführer der Demokraten, was Kritik an der Amtsführung von Donald Trump angeht, ist momentan Barack Obama. Der ist nur schon seit über zwei Amtsperioden aus dem Spiel genommen und guckt sich das Ganze als Elder Statesman an. Das sagt halt alles über den politischen Wandel, den wir da sehen. Aber wir haben jetzt hier eine Zeitenwende in Amerika. Wir haben auch wirklich eine Situation, in der es ans Vertrauen geht. Man kann hier nicht mehr die Verlässlichkeit voraussetzen, die wir über Jahrzehnte gesehen haben. Das ist etwas, was auch auf die Börsen niederschlägt. Ganz zum Schluss an Helmut und an Noah die Frage, weil sie auch mehrfach kam, was habt ihr denn als letztes jetzt während dieser turbulenten Tage gekauft oder verkauft und mit welchem Investment Case? Helmut, vielleicht willst du den Anfang machen.
Gut, über einen Titel hatten wir ja schon kurz gesprochen, die CK Hutchison. Vor ein paar Tagen hatte ich dann, weil es ein Ziel ja ist, auch meinen Amerika-Anteil etwas zu reduzieren, diese Cardinal Health, die ich ja gar nicht so lange im Depot hatte, die aber irre gut gelaufen ist mit dem fast dem Dreifachen eben verkauft. Und habe dann eben in Deutschland sowas Langweiliges wie Henkel gekauft. Ja, ein Unternehmen, was auch, ich sag mal, ein paar Probleme in den letzten Jahren hatte, aber wo man jetzt eben sieht, dass diese Probleme eben, ich sag mal, so in der Lösung sind. Also die beiden letzten Käufe waren jetzt letzte Woche eben Henkel und dann heute dann eben CK Hutchison. Ich bin ja eher so einer der großen Firmen. Ich könnte mir auch durchaus vorstellen, mal wieder eine BASF, ich habe ja BASF, aber mal ein paar zusätzliche BASF ins Depot zu legen. Weil ich mache das. Es ist eben meine erste Aktie. Die ersten Aktien habe ich jetzt seit 43 Jahren. Und ich habe halt auch immer mal wieder, wenn dieses Unternehmen dann mal so richtig von der Börse abgestraft wurde, weil eben einige Dinge auch nicht rund liefen, dann auch mal wieder zugegriffen. Aber eins ist so, als ich vor 43 Jahren diese Aktie gekauft habe, war BASF Deutschlands größtes Chemieunternehmen und auch das weltweit größte Chemieunternehmen. Und das sind sie heute 43 Jahre später auch noch. Und das sind sie deswegen, weil sie immer wieder innovative Produkte hatten. Weil mit den Produkten des Jahres 1982 wären sie heute längst weg.
Da bist du bei diesem Thema Anpassungsfähigkeit, ja, wo BASF ein Beispiel dafür ist, aber es gelingt natürlich nicht jedem Unternehmen, sich optimal anzupassen. Also wenn du bei dem bist, was Friedhelm Busch bei NTV früher immer die Farbennachfolger nannte, dann gucken wir natürlich nach Leverkusen, schauen auf Bayer und stellen fest, ja, der Fußballclub, der läuft aber sonst nicht wirklich. 2015 war das der größte Wert im DAX, jetzt irgendwo unter ferner liefen. Und reichlich zerlumpt und das Unternehmen ist heute selber weniger wert, als man damals bezahlt hat für die Übernahme von Monsanto. Also das mit der Anpassungsfähigkeit kann trotz aller Tendenz von Konzernen zu überleben auch mal wirklich nach hinten losgehen. Noah, was war bei dir zuletzt auf der Menükarte gestanden an der Börse?
Ich habe immer das Problem damit, so konkrete Titel zu sagen, weil Leute dann sehr schnell, wenn ich sage, okay, ich habe was gekauft, das so als konkrete Kaufempfehlung wahrnehmen. Also das vorweggeschickt ist, glaube ich, auch ein Case, an dem man einfach selber glauben muss und jetzt nicht was, was man sofort nachkaufen sollte und auch nicht was, wo ich jetzt sage, okay, das ist jetzt der Ultra-Giga-Deal und total günstig, muss jetzt jeder machen. Aber die letzte Sache, die ich am Montag zum Beispiel dann gekauft habe, auch schon relativ früh, war MTU, eben der Triebwerksbauer, weil ich da das Geschäftsmodell sehr attraktiv finde, mir auch das schon länger angucke, ist immer noch teuer, aber ist jetzt vom historischen Bewertungsniveau einfach so am historischen Schnitt mal, obwohl sie jetzt in eine Phase kommen. Es gibt bei so Triebwerksbauern immer eine Phase, wo sie entwickeln, wo sie neue Triebwerke auch auf den Markt werfen und die machen mit jedem Triebwerk erstmal Verlust und verdienen dann das Geld später über die Wartungsverträge. Und sie sind jetzt eigentlich in einer Phase, wo man eine so Triebwerksgeneration, die größte halt, sehr gut entwickelt ist, gerade schon viel im Markt ist. Das heißt, es kommen nach und nach die stabilen Umsätze rein. Es werden nach und nach so diese Kindheitsprobleme ausgemerzt. Und das heißt, da sieht es so aus, zumindest nach den Prognosen, die sie selber abgeben und was auch Analysten denken, dass da jetzt Jahre kommen, wo sie relativ gutes Cash verdienen werden. Und das ist ein Geschäftsmodell, das ich grundsätzlich interessant finde. Gibt natürlich auch viele Risiken bei so einem Modell. Wenn wir jetzt an Corona denken, ist das für so ein Modell zum Beispiel gar nicht gut. Aber dennoch was, wo ich jetzt gesagt habe, okay, da sind Risiken und Chancen für mich persönlich in einem guten Verhältnis. Aber ich finde es immer schwierig, so einzelne Titel zu sagen, die man selber kauft, weil dann sagen alle, okay, das kauft er jetzt, dann kaufe ich das auch.
Ja, also ich habe in den letzten Tagen überhaupt keine einzige Aktie gekauft. Ich habe ein bisschen was für meinen Sohn gemacht, nämlich tatsächlich sein Portfolio unter anderem mit dem Scalable ETF ein bisschen aufgestockt. Ich wollte gestern selber noch ein bisschen was machen, aber habe das dann irgendwie im Trubel der Märkte gar nicht geschafft, den ganzen Tag auf dem Börsenparkett in Frankfurt gewesen. Und naja, es sieht nicht so aus, als wenn ich jetzt wahnsinnig viel versäumt hätte, aber ich werde es mir angucken. Wir haben immer noch viele Statements, viele Fragen und ich freue mich auch wirklich über die Empathie, die bei einigen hier mitschwingt, ja, mal einfach stellvertretend der HMJ, so ist es, in der Ruhe liegt die Kraft. Ich verstehe aber auch, dass man nervös wird, wenn man erst wenige Jahre dabei ist, aber genau deswegen sind wir ja da und liebe Anna, du fragst, ob wir so einen Livestream bitte regelmäßig machen können, also zumindest momentan. Wir werden weiter hierbleiben und wir wollen das zusammen durchstehen, denn Vermögensaufbau fällt leichter, wenn man es zusammen macht. Das ist wieder so eine Parallele, habe ich auch letztes Jahr erst wirklich in der Praxis gelernt. Zum Laufen, zum Marathon, nein, Marathon bin ich noch nicht gelaufen, aber immerhin ein Halbmarathon. Und da muss ich sagen, dass man das eben, wenn man das eben nicht alleine macht, nachdem man alleine trainiert hat, sondern man läuft da insgesamt in der Gruppe mit, orientiert sich immer an anderen, was machen die, ziehen die jetzt gerade das Tempo an. Ja, das hilft ungemein und Vermögensaufbau ist eben auch ein Marathon. Diejenigen von euch, die in der Corona-Zeit erst angefangen haben, haben in den ersten Jahren beim Vermögensaufbau richtig losgespurtet und es kann nun mal sein, dass jetzt das Terrain unwegsamer wird, dass jetzt Gegenwind kommt, dass jetzt Regen kommt, dass die Strecke nicht mehr so gut ist, aber es ist immer noch der Anfang der Strecke und diesen Weg werden wir gemeinsam gehen. Auch diejenigen, die schon lange dabei sind, die sich überlegen, ab wann brauche ich denn vielleicht mal was vom Geld und wie viel wird es eigentlich sein? Auch mit euch gehen wir diesen Weg natürlich weiter und tauschen uns weiterhin aus, gerade auch wenn es dann um Fragen geht. was kann man vielleicht auf der Asset-Class-Schiene, also nicht nur Aktien, sondern auch Anleihen, Edelmetalle, Private Equity, Krypto, das sind alles Themen, die wir heute nicht mehr geschafft haben, weil der Aktienmarkt so wichtig war und so viel Diskussionsstoff geliefert. Was kann man da im Portfolio tun, damit man das Ziel, nämlich dass das Geld reicht und den Lebensstandard ermöglicht, sich auch tatsächlich leisten kann? Das war's für heute, für unseren Livestream zu Helmut, hast du eigentlich einen Vorschlag? Wie nennen wir diese Marktturbulenz, diesen Kursrutsch? Wir hatten Finanzkrise, wir hatten Eurokrise, wir hatten Corona-Crash. Noah, vielleicht haben wir irgendwie eine coole Begrifflichkeit? Trump-Session-Crisis? Was meinst
Trump,
du?
Trump-Medizin.
Trump-Medizin?
So wie er es selber nennt.
Helmut.
Ja, wenn ich es jetzt mal so, mir fehlt der Begriff, also für mich ist es irgendwie der erste Crash mit Ansage.
Der erste Crash mit Ansage. Ja. Also der Medizin-Crash mit Ansage, das war ja unser Livestream. Ich hoffe, ihr habt was mitnehmen können für euren Vermögensaufbau-Marathon, egal ob ihr am Anfang seid oder ob ihr das Ziel schon seht. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zumindest heute Abend auf dem Second Screen verfolgt habt. Auf dem First Screen läuft vielleicht beim einen oder anderen das Champions League Spiel Bayern München gegen Inter Mailand. Das werde ich dann gleich auch nochmal anschauen. Weiß jemand, wie es steht? Nein, keine Fußballfans gerade hier. Aber gut, ich hoffe, dass es eine positive Überraschung gibt. Danke auf jeden Fall für eure Zeit. Ich hoffe, ihr habt was genauso Wertvolles mitnehmen können. Ganz großes Dankeschön an Helmut Jonen, Waikiki 5800 auf Instagram, folgt ihm. Und an Noah Leidinger, den Host vom OAWS-Podcast, falls ihr ihn noch nicht hört. Unbedingt reinhören jeden Tag. Danke, dass ihr das möglich gemacht habt, eure Erfahrungen hier zu teilen. Wir haben das gestern wirklich einen Tag zuvor erst morgens auf Zuruf ganz schnell gemacht und ich fand es toll, dass ihr so schnell zugesagt habt, um hier wirklich eure Eindrücke an die Community zu geben. Wenn dir dieser Livestream bzw. diese Sonderfolge gefallen hat, dann erzählt es gern weiter. Lass uns ein Like da, lass uns ein Abo da und ansonsten, wenn du Fragen hast, wenn du Themen hast, um die wir uns hier bei Asset Class kümmern sollten, wenn du Gästevorschläge hast, dann melde dich einfach per E-Mail an podcast@scalable.capital oder in den sozialen Medien. Vielen Dank, das war's für heute. Tschüss aus Berlin.